Liebe Freunde, herzlich willkommen zu Folge 102 von Football's Coming Home. Ja, der Schnee rieselt hier noch nicht so wirklich, aber eiskalt ist es auf jeden Fall schon geworden, zumindest hier in Berlin. Und ich kann mir vorstellen, dass im hohen Norden, da wo mein lieber Gast heute sitzt, es vielleicht noch ein bisschen kälter ist. Hallo Niklas, grüße dich.
Moin, na ja, mit der Kälte kann ich mich nur anschließen tatsächlich. Ich war heute auch erschrocken, als ich vor die Tür gegangen bin. Ich glaube, es waren zwar 4 Grad oder sowas, aber ich habe gefroren wie Schneider.
Was ich vor allem gestern crazy fand, als ich hier nach Berlin geflogen bin, es war dann so schön, Düsseldorf war total schönes Wetter, auch mit Sonne und so weiter. Und dann auch dann über den Wolken, da fing auch schon so ein bisschen der Sonnenuntergang an. Und dann, als der Landeanflug begann, so einmal durch die Wolkendecke hindurch und dann in Berlin alles schwarz. Du dachtest auf einmal, was ist denn jetzt los? Hallo? War doch eben noch Sonne.
Das kommt mir bekannt vor, wenn man in Hamburg wohnt. Ich kenne das auch, wenn man aus dem Urlaub kommt, schön blauen Himmel, irgendwie 25 Grad, Sommerurlaub. Und dann landet man in Hamburg und fliegt erstmal durch diese Wolkendecke, alles grau, im Zweifel noch ein Nieselregen. Aber ja, so ist es manchmal, ne, wenn man dann in die Heimat kommt.
So ist das. Aber trotzdem ist es zu Hause ja auch am schönsten. Und es freut mich natürlich sehr, dass wir heute sozusagen zusammen den Jahresabschluss machen. Auf jeden Fall, zumindest was jetzt die normalen Folgen angeht. Denn es ist ja jetzt auch ein kleines Winterpäuschen in der Bundesliga. Unser Thema der Woche ist auch die zweite Bundesliga. Wir wollen mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Dann haben wir natürlich wie immer unseren Bundesligaspieltag und natürlich auch den Fail und der Ehrenmann der Woche. Und ich habe noch zwei Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie. Wollen wir einfach mal loslegen, oder?
Unbedingt, sehr gerne.
Na dann, zweite Bundesliga. Da sind wir ja spieltagsmäßig schon ein bisschen weiter. Also da hat ja im Prinzip die Rückrunde schon begonnen und wir wollen mal so ein bisschen schauen, was gab es da so für Mannschaften, die uns überrascht haben, die wir positiv sehen und Teams, die so ein bisschen underperformen. Möchtest du einfach mal anfangen, wenn du einen Blick auf die Tabelle wirfst, so wie sie jetzt ist, was springt und lacht dich denn da so an?
Tja, zuallererst Schalke 04, Königsblau, muss ich sagen, ist überraschend, dass sie da vorne weg marschieren. Also kann mich noch gut erinnern, damals erste Runde Pokal, habe ich Schalke das erste und einzige Mal auch in dieser Saison live gesehen, bei Lok Leipzig war es damals. Da haben sie auch schon ganz ordentlich gespielt, also war jetzt noch nicht so unbedingt vorhersehbar, dass sie in der zweiten Liga so vorne weg marschieren, aber das ist für mich schon, würde ich sagen, so die Überraschung der Hinrunde bisher da in der zweiten Liga, denn wenn man sich an die letzte Saison erinnert, Trainerwechsel auf Schalke, das Hin und Her, muss man echt sagen, wie Miro Muslic das da stabilisiert hat, die Abwehr vor allem auch hinbekommen hat, beste Abwehr der zweiten Liga, das ist schon aller Ehren wert. Also, wie siehst du es? Ich würde auf jeden Fall sagen, die größte Überraschung ist für mich auf jeden Fall Schalke 04.
Ja, nur 10 Gegentore, ne? Also, das ist schon irre. Sie haben natürlich offensiv produzieren sie jetzt nicht ganz so viel wie im Vergleich zu Elversberg oder so, werden wir ja sicherlich auch gleich nochmal dazukommen. Aber auf der anderen Seite, wenn du auch mal so an die letzte Saison zurückdenkst, die Kölner beispielsweise, kann ich mich noch gut dran erinnern, die sind jetzt auch nicht so mit diesem Hurra-Fußball aufgestiegen. Da habe ich mich vor der Saison ehrlicherweise gefragt, boah, also offensiv war das schon in der zweiten Liga dünn, wie soll das denn in der Bundesliga werden? Aber letztendlich war das ja ähnlich und Schalke scheint das auch so ein bisschen zu verfolgen. Und was ich halt absolut crazy finde, sie haben jetzt nicht diesen Fußball, wo du komplett ausrastest vor Freude, aber weil die Ergebnisse stimmen und diese Mannschaft, dieser Trainer die ganze Region trotzdem mitreißt, ist trotzdem irgendwie Party angesagt. Auch wenn die Spiele selbst jetzt so vom Angucken her vielleicht nicht das sind, wo du jetzt sagst, boah, auf Schalke, da können wir uns relativ sicher sein, dass da viele Tore fallen.
Ja, es ist so, wie es so oft ist. Also in der zweiten Liga, um aufzusteigen, brauchst du halt vor allem eins. Und das ist eine stabile Defensive. Das haben die letzten Jahre auch immer bewiesen. Also ich erinnere mich da gut eben an den HSV, der es hinten raus auch gut gemacht hat. Ich erinnere mich noch stärker an das Jahr davor, wo St. Pauli und Holstein Kiel das par excellence gemacht hatten. Also der Fußball unter Fabian Hützler, der basierte wirklich darauf, dass du hinten erstmal die Null hältst, sehr defensiv orientiert und vorne hast du deine Tore gemacht. Holstein Kiel die im gleichen Jahr mit aufgestiegen sind damals, haben auch, ich glaube, die letzten 7, 8 Spiele alle zu null gespielt. Das ist nun mal das, was du brauchst. Das ist das Wichtigste, um aufzusteigen in die erste Liga. Und Schalke und Muslic haben es eben jetzt auch anscheinend verstanden. Ne? Loris Karius hat er überraschend wieder erweckt, dass der nochmal so eine Saison spielt. Ja. Ich hätte es nicht gedacht tatsächlich, aber es sei ihm wirklich gegönnt. Ich habe Loris Karius damals bei Union in seinem kurzen Intermezzo da etwas kennengelernt, das ein oder andere Interview mit ihm geführt, und das ist wirklich ein lieber, aufrechter, absolut korrekter Kerl, und ja, dem ist es, ich gönne es ihm auf jeden Fall, dass der da nochmal jetzt so seinen zweiten Frühling entdeckt hat. Vielleicht nach einem Champions League Finale sich auch noch einen Aufstieg mit Schalke in die Vita schreiben darf.
Ja, es gibt ja tatsächlich Stimmen, die schon sagen, na, könnte Loris Karius als alternativer Torhüter zur WM mitfahren. Also da dachte ich mir dann so, okay, das ist jetzt...
Das geht vielleicht ein bisschen zu weit.
würde ich tatsächlich auch sagen. Ich meine, gut, wir hatten damals das Beispiel Jonas Hector, aber letztendlich...
Ja, Hector war schon etabliert, ne, in der Nationalmannschaft, als der als Zweitligaspieler da mitgefahren ist. Aber ja, das übrigens auch vor der Saison, fand ich, wo du es gerade sagst, auch einen spannenden Aspekt, den Julian Nagelsmann gesagt hatte. Also damals ging es um Fabian Reese, kommen wir vielleicht ja auch gleich noch drauf, dass er die Tür zumindest nicht zumacht bei Zweitligaspielern. Also hundertprozentig ausschließen sollte man es nicht, aber ich würde es trotzdem zu 99% ausschließen, dass Loris Karius nochmal eine Rolle spielt für die Nationalmannschaft.
Ich glaube, dafür haben wir auch viel zu viele gute, junge deutsche Torhüter. Also ja. Ich glaube, wir können uns da auch echt nicht beklagen. Aber ansonsten, ja, ist es vor allem auch schön, wieder die Freude auf Schalke zu sehen, wenn man da immer bedenkt, was die letzten Jahre da so abgeht. Und 4 Punkte vorne, ja klar, gestern verloren gegen Braunschweig. Wenn ich mich da so entsinne, war das vielleicht mit das schlechteste Saisonspiel, was ich bisher bei Schalke gesehen habe. Aber allein schon, wie die aber dann wiederum auch den Anschlusstreffer da herausgespielt hat, mit One-Touch-Fußball, also holy shit, da dachte ich mir, sind auch ein paar Leute dabei, die da richtig gut kicken können. Insofern... Und der Trainer, auch ein absoluter Sympathieträger, ne?
Auch das, mega Sympathieträger. Auch da komme ich wieder zurück auf das Pokalspiel gegen Leipzig in der ersten Runde. Da gab es ja diesen wirklich unschönen und schlimmen Vorfall um Antwi Adjei, der da rassistisch beleidigt wurde von der Tribüne. Und ich habe danach mit Miro Muslic gesprochen. Und er hat sich mal sowas von vor seinen Jungen gestellt und gar nichts dazu gelassen. Also auch ein absoluter Menschenfänger, so wie ich ihn da wahrgenommen habe und auch jetzt in Interviews wahrnehme. Also der ist so ein grundauf sympathischer Mensch einfach. Da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Übrigens, ganz spannender Aspekt, dann haben sie damals Frank Baumann, als er dann ja im Sommer angefangen hat, über ja auch KI gefunden, über ein Tool, womit sie ihn gescoutet haben. Und ja, das ist so ein Trainer, der eben durch vor allem auch Daten wieder gepunktet hat und so jetzt eben seinen neuen Job auch bekommen hat. Aber alles richtig gemacht, Schalke 04.
Ja, so ein bisschen der Vincent Kompany der zweiten Liga. Nicht spielerisch, aber vom Menschlichen her.
Vom Charakter her, von der Art, wie er Interviews führt. Absolut, ja, sehe ich auch parallel, stimmt.
Sicherlich zu deinen Tops gehört auch die SV Elversberg. Und ich weiß noch, wie ich Anfang der Saison gedacht habe, ich habe sie nicht in den Abstiegskampf getippt, aber ich dachte mir schon, okay, werden sichere Zweitligasaison spielen. Dass sie jetzt aber wieder auf Platz 2 stehen. Und man muss mal bedenken, wen die im Sommer alles abgegeben haben. Der Trainer ist auch nicht mehr da. Und die knüpfen trotzdem eigentlich daran an und ziehen ihr Ding durch. Die beste Offensive mit 31 Toren, alleine 12 davon von Ebnu Talib, wo ja auch schon der ein oder andere Bundesligist an ihnen interessiert ist. Das ist total irre. Und es sagen ja, was ich auch interessant finde, dass es ja viele Leute gerade bei diesen kleineren Vereinen sagen, oh, da müsste doch mal ein großer Traditionsverein kommen und das gesamte Management, Trainer, Sportdirektor einmal mitnehmen. Die Sache ist, das, was Elversberg halt auch vorteilsmäßig gegenüber den großen Traditionsclubs hat, die können halt in Ruhe arbeiten. Die, ich will nicht sagen, die scheren sich einen Scheiß um alles drumherum, so natürlich auch nicht, die wollen ja auch sportlich gut dastehen, ne? Aber die haben nicht diese riesige, nervige, mitunter manchmal Presselandschaft im Hintergrund, die immer Druck macht. Die haben da nicht die die haben auch große Fanschar, aber sie haben nicht so dieses Extreme, das, was Traditionsvereine nun mal haben. Insofern, man kann da einfach auch in Ruhe arbeiten. Und ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, die könnten dann ja auch bei Traditionsvereinen arbeiten. Das weißt du ja gar nicht.
Naja, man sieht es ja gerade ganz spannend mit Horst Steffen, ne? Das ist der Erfolgstrainer der SV Elversberg der letzten Jahre. Und es klappt mal eben nicht, dass man das von A nach B so eben transportiert bekommt. Also ich glaube, Horst Steffen ist ein guter Trainer und er wird es bei Werder auch noch auf lange Sicht wahrscheinlich schaffen, da seinen Fußball durchzusetzen. Aber das zeigt mal eben auch, dass da bei der SV Elversberg mehr als nur eine Person das Ganze errichtet hat, dass da Nils Ole Buck ist, der dann einen herausragenden Job macht, der immer wieder die Talente rausfischt. Wer kannte Younes Ebnu-Talib vor dieser Saison, muss man ja ganz ehrlich fragen. Und im Nachhinein fragt man sich, wer war eigentlich Fisne Gaslani in Elversberg? Also den haben sie auch mal eben 1-1 ersetzt. Wahnsinn, das ist wirklich eine herausragende Arbeit da, die sie da machen bei der SV Elversberg. Und irgendwie, ich gönne es irgendwie diesen kleinen Clubs, die es dann so schaffen. Auch ein Heidenheim, wenn die dann mal ihren Ausflug in die Bundesliga hatten, jetzt ja auch schon im dritten Jahr, Elversberg. Irgendwie sind das ja auch nette, romantische, schöne Geschichten, die man so den kleinen Clubs mal gönnt, dass die da oben irgendwie mit reinschnuppern. Also ja, ich finde es schön.
Ja, auf jeden Fall. Und die gute Arbeit, da sieht man halt auch, dass sich diese Arbeit, die sie halt leisten über Jahre, dass die auch über Jahre hält. Und dass das auch egal, was jetzt passiert, ne, man es immer wieder schafft, das irgendwie aufzufangen. Das ist ja das, was beispielsweise Eintracht Frankfurt mit der Transferpolitik die letzten Jahre lange Zeit gut hinbekommen hat. Jetzt ist so das erste Jahr, wo man dann auch mal sagt, boah, hat Markus Krösche jetzt diesmal nicht so viel Glück gehabt und eher nicht so ein gutes Händchen gehabt. Das weiß man natürlich aber auch erst immer hinterher. Aber so ist es genau das, wenn die Strukturen, die du über Jahre aufgebaut hast, wenn die trotzdem irgendwo bleiben und trotzdem dann an den Stellen, selbst wenn die Leute gehen, weiter gearbeitet wird, das hat einen langfristigen Effekt. Und da ist Elversberg, und da gibt es ja noch andere Vereine, ist da ein hervorragendes Beispiel. Heidenheim ist ja genauso im Prinzip.
Ja, und sie schaffen es, ihrer Spielphilosophie irgendwo treu zu bleiben. Also letztes Jahr unter Horst Steffen auch schon standen sie für Spektakelfußball vorne offensiv und ein Tor mehr als der Gegner schießen. Und reicht es ja nur auf die Tabelle dieses Jahr zu schauen. 31 Tore, die meisten der Liga, machen sie halt genau da weiter. Also das klappt halt unabhängig davon, wer da gerade Trainer ist. Da hat sich ein Verein, eine Identität aufgebaut, bauen auch noch ein Stadion nebenbei da gerade auf. Also ja, machen so viel nebenbei und schaffen sich es auf eine neue Ebene, sich zu hieven. Dazu immer wieder diese Ausnahmespieler, die überraschen, die wirklich keiner voll kennt. Das ist, es würde eigentlich einen Aufstieg mal verdienen auf lange Sicht und dass sie zumindest mal reinschnuppern da in diese erste Liga.
Wenn sie im Tausch gegen Heidenheim kommen, würde ich das ja sogar auch als...
Das ist der, wobei, ist der Punkt, den ich auch im Kopf habe. Man gönnt es irgendwo diesen kleinen Verein, aber dann ja, muss man halt auch schauen. Es gibt ja diesen Begriff Verzwergung der ersten Bundesliga. Da darf es halt auch nicht irgendwie hingehen. Aber ja, also irgendwo soll es ja aber auch belohnt werden, diese Arbeit, klar, die sie da leisten.
Klar, und das heißt jetzt nicht, dass ich Heidenheim jetzt den Abstieg wünsche. Also das um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Was würdest du sonst noch eher so in die positive Richtung drehen wollen, vor allem von den Vereinen, die noch so dahinter stehen? Mir fällt jetzt mal spontan ein Darmstadt, die ja auch offensiv wahnsinnig gut drauf sind mit einem Liedberg. Die Hertha hat sich ein bisschen gefangen, auch wenn sie jetzt am Wochenende mit Monitschin gegen Bielefeld die 3 Punkte wieder weggeworfen haben. Das ist ja vielleicht auch, Hertha ist ja vor allem auch eher so deine journalistische Richtung, die du ein bisschen bearbeitest. Wie siehst du da die Entwicklung bei den Berlinern? Könnte ein Aufstieg realistisch werden? Das, wo man ja relativ früh in der Saison dachte, nee, das wird auch in diesem Jahr eher nichts.
Ja, man hat gefühlt schon relativ früh einen Haken dran gemacht, weil der Saisonstart eben so durchwachsen war, wie er war. Aber ja, die Entwicklung der letzten Wochen lassen eigentlich viel Gutes heißen für die Hertha. Also klar, die jüngste Entwicklung ist wieder jetzt ein bisschen durchwachsen, waren jetzt irgendwie 2 Unentschieden dabei gegen Arminia Bielefeld. Auch nur ein Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld, Greuther Fürth sogar aus den Abstiegsrängen. Und davor gegen Magdeburg, die zu dem Zeitpunkt letzter waren, verloren. Also sind jetzt 3 Spiele ohne Sieg in der zweiten Liga. Aber das wird so ein bisschen davon übertüncht, dass du halt davor, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele waren es, 6, glaube ich, in Folge gewonnen hast. Darunter dieses furiose 6:1 gegen Lautern im Pokal, was da auch noch mit reinzählt. Also durch diesen absoluten Positivtrend, den sie da in diesen, ja, was waren es, 3, 4 Wochen, 5 Wochen hatten, im Oktober, im November, ist diese Euphorie bei der Hertha wirklich wieder da. Und dazu finde ich es spannend, was auch eben diese Personalie Fabian Rehse da für eine Entwicklung durchgemacht hat, der ja sich zu Saisonbeginn, auch mit der Kapitänsbinde dann, dass er dann der erste Kapitän war, der Hertha, sich, glaube ich, recht viel aufgeladen hatte, aber eben jetzt mit der Zeit immer besser ja seine Rolle findet. Der ist gar nicht mehr der absolute Torjäger, natürlich macht er auch noch seine Tore, aber er ist nicht mehr nur noch der Torjäger, sondern ja, ist vielmehr darin hingedriftet, eben auch die Vorlagen zu liefern, die Scorer zu liefern, noch mannschaftsdienlicher, als er ohnehin schon war, zu arbeiten. Also ja, der ist hat sich wieder gefangen nach dieser Durchstrecke da zu Saisonbeginn. Ich sehe gerade 3 Tore, 8 Vorlagen hat er jetzt auch schon, 11 Scorer, Topwert für die zweite Liga. Also an dem hängt natürlich immens viel. Und wer bei uns, wenn wir auch bei uns intern im Sender über die Hertha sprechen, auch immer wieder fällt, ist der Name Tjaak Ernst. Also die Hertha ist defensiv halt auch immer fester geworden zuletzt. Auch nur 16 Gegentore, also auch nicht allzu viel mehr als Schalke beispielsweise. Ja, 6 Stück, aber immer noch im Rahmen. Der ist halt auch wirklich immer besser jetzt angekommen in der zweiten Liga. Und ja, wenn er so weitermacht, wird er sich für langfristig auf jeden Fall auch für die erste Bundesliga empfehlen, ob es dann mit der Hertha ist oder ohne, aber ich glaube, in dem steckt ein Riesentalent.
Ja, auf jeden Fall, wenn auch insbesondere die Stürmer jetzt auch mal regelmäßig treffen, Kovnatski ja lange Zeit verletzt gewesen. Bei Schuler hatte ich zwischendurch die Hoffnung schon aufgegeben, jetzt die letzten Spiele hat er auf einmal wie bekloppt genetzt. Wäre ja auch mal so ein Ding, dass das auch so ein bisschen langfristig wird. Mir fällt da immer so der Vergleich zu Oliver Berg ein, der gefühlt ein halbes Jahr nicht trifft. Dann schießt er in 2, 3 Spielen mehrere Tore und dann hörst du wieder ein halbes Jahr nichts. Auch wenn es natürlich vom Spielertypus her total unterschiedlich sind. Ne? Aber dennoch so auch noch ein Berliner Vergleich.
Ja, und wenn man über die Hertha spricht, muss man, finde ich, auch über Kenneth Eichhorn sprechen.
Oh ja.
Also wenn du einen 16-Jährigen im zentralen Mittelfeld aufstellst und es geht nicht mehr darum, ob Kenneth Eichhorn spielt, sondern wer neben Kenneth Eichhorn spielt, wenn er fit ist, das ist schon absurd. Also auf dem Jungen wird so viel auch raufprojiziert in der Hauptstadt und irgendwo schultert der das so leichtfüßig da irgendwie weg, was der... Also der ist 16 Jahre jung, das darf man nicht vergessen. Ne? Mit 16 Jahren war ich in der 10. Klasse, glaube ich, und habe irgendwie darum gekämpft, mein Abitur zu schaffen. Und der spielt mal eben in der zweiten Bundesliga im Olympiastadion, auch noch der größten Schüssel, dürfte es sein, glaube ich, ne? Neben Dortmund in Deutschland und den Bayern. in diesem Stadion, also das ist schon herausragend. Es hat jetzt natürlich ein bisschen mit Verletzungssorgen immer wieder zu kämpfen, aber... das ist halt ein Monstertalent, den sie für richtig viel Geld mal eines Tages verkaufen werden. Und das ist nun mal auch die Marschroute, glaube ich, der Hertha. Du musst halt solche Talente irgendwo auch entwickeln. Du musst weiter auf die eigene Jugend setzen. Nachdem du Ibo Masa groß gemacht hast, ist es jetzt eben Kenneth Eichhorn, den zu Saisonbeginn, ich weiß noch, beim ersten Training war ich bei der Hertha, habe ich mit ein paar Fans gesprochen, klassische Voxpops, wie man das im Fernsehjargon nennt. Und da haben wir sie ein paar Fans gefragt, wir könnten jetzt der nächste Ibo Masa werden, der den nächsten großen Sprung da schafft. Und keiner hatte Kenneth Eichhorn da auf dem Schirm. Ja, und jetzt mal eben 3, 4, 5 Monate sieht das ganz anders aus. Ne? Da würde man die Frage nicht mal mehr stellen, weil es klar ist, Kenneth Eichhorn ist das nächste große Ding bei der Hertha.
Derry Scherhand ist ja auch noch so ein Name, der ja auch
bei Freiburg
jetzt auch regelmäßig trifft. Von daher, die hat auch da auf einem guten Weg, das kann man, also ja, allgemein, und das ist ja jedes Jahr im Prinzip so Aufstiegskampf eng und das wird da bis zum Ende, glaube ich, auch sein, wobei Schalke, mal gucken, ob die sich irgendwann schon ein bisschen absetzen können, wird Elversberg das so durchhalten. Ansonsten, was hast du denn so für Mannschaften, die dich eher enttäuscht haben? Lass mich Ein Tipp abgeben, Fortuna Düsseldorf ist bei dir wahrscheinlich auch mit dabei.
Wäre auf meiner Liste auf jeden Fall auch recht weit oben, muss ich gestehen. Ich hätte noch, bevor du zu den Enttäuschungen kommst, ich würde noch eine kleine Überraschungsmannschaft auch noch nennen. Es geht so ein bisschen unter, weil man bei Überraschungsteams wahrscheinlich immer eher in der oberen Tabellenhälfte schaut. Aber wenn man unten schaut, zwei Vereine, Eintracht Braunschweig und Preußen Münster, dass die da beide recht souverän, zumindest auf Platz 12 und 13 überm Strich stehen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also Preußen Münster im klassischen zweiten Jahr. Man sieht, Ulm ist im ersten Jahr runtergegangen, Münster hat sich irgendwie gerettet. Dass die da mal eben jetzt so recht problemlos, vielleicht ein bisschen übertrieben, sind auch nur 3 Punkte vom Relegationsplatz, aber dass sie da einigermaßen ohne Probleme bisher durchmarschieren, ja, hätte ich zumindest nicht erwartet. Und Eintracht Braunschweig, auch für mich eine überraschende Mannschaft. Heiner Backhaus, ähnlich wie Miro Muslic, auch so ein Menschenfänger-Typ vom Trainer, der es da irgendwie geschafft hat, ist ja ganz furios gestartet mit Braunschweig, sind ja zu Saisonbeginn ja fast vorne wegmarschiert und jetzt natürlich so ein bisschen da eingependelt, wo sie auch hingehören. Aber das geht so ein bisschen immer, finde ich, unter, was für eine gute Arbeit auch in Braunschweig geleistet wird, weil normalerweise gehören die zu den Teams, die da irgendwie um den Abstieg mitspielen und werden sie wahrscheinlich auch machen, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass sie sich da wirklich retten.
War ja auch ein Risiko, wenn ich da noch eingehen kann, bei Heiner Backhaus, ne, von Aachen nach Braunschweig, der Wechsel, der ja ziemlich kurzfristig kam und der ja auch mit Recht relativ kritisch dann gesehen wurde auch für die Art und Weise. Letztendlich kann man jetzt so sehen, auch da, wo jetzt Alemannia Aachen steht, alles richtig gemacht.
ja, klar. Kannst vorher nicht ahnen, sowas, aber nee, hat er schon wirklich. Das zeigt aber auch, was für ein guter Trainer er ist. Also, dass vielleicht Alemannia Aachen auch seinetwegen da stand oder um Aufstieg letzte Saison mitgespielt hat. Und ja, dass Braunschweig jetzt eben auf Platz 13 überm Strich steht. Ja. Und wenn du mich nach den Enttäuschungen der Saison fragst, klar, Fortuna Düsseldorf steht da ganz weit oben natürlich auf dem Relegationsplatz und diese Unruhe, die da im Umfeld ist, Trainerwechsel, Tune zu Anfang, was glaube ich, ich kenne ja beide, ich kenne Daniel Tune vom HSV einigermaßen gut, das war die Corona-Saison, die er hier gemacht hatte und ich kenne auch Markus Anfang durch seine Bremer Zeit, den ich hier journalistisch ein bisschen betreut habe, auch in der Corona-Zeit, wie der ein oder andere vielleicht noch weiß in Bremen.
Da war doch mal was.
Korrekt. Könnten sogar, ja, bin ich mir ganz sicher, aber könnten vielleicht sogar parallel beim HSV und Werder Trainer gewesen sein. Bin ich nicht gerade ganz sattelfest, ob das der Fall ist, aber ja, da ist so viel Unruhe bei der Fortuna und muss man auch sagen, menschlich, so von der Art des Trainers ist das ein, ja, ein 180-Grad-Wechsel, glaube ich, so ein bisschen von Daniel Tune, der so ein bisschen der ja, auch Menschenfänger-Typ ist, zu einem Markus Anfang, der auch, glaube ich, auch gut mitspielern kann, aber, glaube ich, nochmal mehr auch ein bisschen aufs Taktische Wert legt und auch, glaube ich, ein bisschen schroffer ist manchmal im Umgang als ein Daniel Tune. Ja, da ist schon, hat sich ein bisschen was getan bei der Fortuna. Irgendwie, ich hoffe, dass sie da noch die Kurve kriegen, weil der Verein gehört auch mal mindestens in die zweite, wenn nicht eigentlich auch eher in die erste Liga. Aber ja, Sven Mislint hat da jetzt auch am Ruder. Müsste man eigentlich denken, dass der da jetzt ja den Laden wieder auf Vordermann kriegt, dass die da jetzt im Winter sich die richtigen Verstärkungen holen und dann wieder, ja, zumindest die ins Tabellenmittelfeld nochmal führen in dieser Saison, irgendwie überstehen dieses Jahr.
Ja, ich habe da ja schon letzte Woche meine Zweifel zu geäußert, hat ja gleich an seinem ersten Tag dann noch den Sportdirektor entlassen.
Korrekt, direkt das, nicht gemacht.
Ja, das, ja gut, manchmal, ne, musst du dann solche extremen Schritte dann auch gehen, ne? Aber ja, also Sven Mislint hat, muss mir das erste Mal wieder beweisen, weil er bei seinem letzten Station so viel verbrannte Erde hinterlassen hat, dass ich ihm nicht mehr über den Weg traue. Und auch die Kombination mit Markus Anfang zusammen, ja, haben wir jetzt am Wochenende einen wichtigen Sieg gegen Greuther Fürth geholt. Aber ja, aber letztendlich sitzt ja Anfang auch schon wieder auf dem Hot Seat, ne? Also ja. Und diese Kombination, ja, also boah, das ist wild.
Das sind zwei Alpha-Tiere auf jeden Fall, die aufeinandertreffen. Mislint hat und Markus Anfang. Ja, Prost Mahlzeit. Also da möchte man nicht Spieler sein, wenn die beiden sich vielleicht mal nicht einer Meinung sind. Das könnte knallen.
Definitiv. Und ansonsten, wenn man noch weiter nach unten guckt, wie gesagt, Greuther Fürth, die sind, meine ich, auch die Schießbude. der Liga und dann...
Mit Abstand. Und, 10 Tore Vorsprung.
Oh, krass. Und Dynamo Dresden noch dahinter, wo ich immer überlegt habe, ist diese Saison für Dresden bis hierhin, also es sind ja in Schlagdistanz punktemäßig noch, kann man sagen, dass das für sie bis hierhin eine enttäuschende Saison ist, obwohl sie ja Aufsteiger sind und sie auch immer so eine Mannschaft sind, die zwischen zweiter und dritter Liga immer so hin und her pendeln. Ich meine, klar, man hätte sich was anderes vorgestellt, aber auf der anderen Seite ist das jetzt auch nicht so überraschend, oder?
Nee, überraschend ist es keinesfalls. Und du bist ja auch nicht abgeschlagen, letzter. Es sind 4 Punkte aufs rettende Ufer. Das ist ja immer noch alles in Reichweite. Also ja, natürlich wünschst du dir als Dynamo-Anhänger und Verantwortlicher, dass das natürlich ein bisschen besser gelaufen wäre und du vielleicht mit ein bisschen Glück überm Strich stehst. Und oft ist es ja auch der Fall und es ist hier und da mal Matchglück irgendwie, was dir fehlt. Aber ja, im Großen und Ganzen bist du Aufsteiger und musst irgendwie schauen, halt über diesem Strich zu landen. Und dass du jetzt vielleicht als Letzter überwinterst, das kann ja auch manchmal gut tun und die Alarmglocken nochmal so ein bisschen schärfen, dass du da vielleicht nochmal hier und da den Kader genauer kritisch betrachtest und unter die Lupe nimmst und nochmal ja, nach Verstärkung suchst. Also sie werden nicht glücklich sein natürlich bei Dresden, aber ich glaube auch noch nicht, dass da jetzt alles verloren ist. Also ich habe schon andere Tabellen letzte im Winter gesehen, die sich über eine herausragende Rückrunde noch gerettet haben. Ich erinnere mich da gut an Mainz 05 vor 5 Jahren war es, glaube ich, oder sowas. Da waren sie auch letzter. Das war das Jahr, wo Schalke das erste Mal runtergegangen ist und Mainz so eine furiose Rückrunde gespielt hat und das irgendwie noch geschafft hat. Also da ist, und die hatten deutlich größeren Abstand damals, als es Dresden jetzt hat. Also da ist noch lange nichts verloren.
Genau. Ansonsten vielleicht Magdeburg finde ich auch ein bisschen überraschend nach der...
Da also, sieht man den Titz-Effekt, ja.
Ja, also was ich ja crazy fand, ich glaube, das war ja sogar das erste Jahr in der zweiten Bundesliga vor 2 Jahren, wo ich da ja zum Ende der Saison hin auch mal im Stadion war und mir am liebsten die Augen ausgekratzt hätte, weil das wirklich schlimm war, sich dieses Spiel anzugucken. Das war auch gegen Fürth. Das Witzige war ja, es ging, glaube ich, für beide Vereine sogar noch um Klassenerhalt und die haben sich da einen abgerotzt vor dem Herrn. Da dachte ich, mein Gott, wirklich schrecklich. Dann kam dieses Jahr danach, ne, wo sie sogar zeitweise um Aufstieg mitgespielt haben, mit dem krassesten.
Nicht nur zeitweise, ja, recht bis zum Ende. Ende. Und dann, ne, haben sie es leider fast hinten raus vergeigt. Aber sehr, sehr lange haben sie oben mitgespielt. Ich glaube, bis zum 30., 31. Spieltag.
Wo du dann auch Offensivfußball, wo ich mir dachte, wow, das ist ja eine 180-Grad-Wende, hast du ja vorhin schon angesprochen. Und jetzt diese Saison. Back to the roots, so ein bisschen im negativen Sinne.
Eine Mannschaft der Extreme, entweder unten oder oben. Aber ich finde, was bei Magdeburg heraussticht, ist einfach dieser Faktor Christian Titz. Also der hat mit denen letztes Jahr natürlich überperformt und wahrscheinlich auch somit das beste Jahr der letzten, ja, was weiß ich, 20 Jahre wahrscheinlich gespielt. Also waren wirklich nah dran aufzusteigen und Christian Titz hat diesen Verein halt einfach auf nächste Level nochmal geführt, hat viel angestoßen intern, die hatten katastrophale Trainingsbedingungen, haben sie zum Teil heute immer noch, also die konnten teilweise im Winter nicht auf dem Platz trainieren und mussten in die Halle ausweichen, weil der Platz vereist war. Also das sind halt die Bedingungen beim ersten FC Magdeburg und was der da aus der Mannschaft rausgeholt hat letztes Jahr, das ist schon wirklich aller Ehren wert und jetzt finden sie sich halt so ein bisschen da wieder, ja, wo sie vielleicht hingehören, ne? Vielleicht fehlen da auch 3, 4, 5 Punkte, dann bist du stabil im Tabellenmittelfeld und hast keine Sorgen, aber Patrick Sander, absolute Volllegende, finde ich, in meinen Augen groß geworden, als der mit Energie Cottbus die Liga aufgemischt hat, der hat jetzt ja auch in Magdeburg so ein bisschen den Turnaround da wieder geschafft, also ich traue es dem schon zu, dass der die dann am Ende über den Strich auf jeden Fall führt.
Wird auf jeden Fall sehr spannend werden und im nächsten Jahr werden wir auch, ich verspreche es euch, öfter mal auf die zweite Bundesliga auch gucken, weil es lohnt sich definitiv. Auch da ist jetzt aber erstmal Pause und ich würde mal sagen, Niklas, wenn du nichts mehr hast, können wir ja mal unseren Bundesliga-Part hier mal über die Bühne bringen. Ich gehe einmal wie immer alle Spiele durch und dann gucken wir mal, über was wir gerne sprechen wollen. Also, es ging am Freitagabend los im Borussen-Duell. Der BVB gewinnt mit 2:0. Das ist der 12. Heimsieg in Serie, da gab es aber auch abseits des Platzes noch einige Szenen, werden wir auch noch in einer anderen Kategorie dazu kommen. Und der VAR hat auch wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hört die Ironie in diesem Satz. Dann gab es am Samstag ein 0:0 zwischen dem VfB und der TSG Hoffenheim. Ja, es gab eine lustige Choreo von den TSG-Fans am Anfang. Ich glaube, so sinngemäß, wir vermiesen euch die Weihnachtszeit.
Das oder Weihnachtsfest.
Ja. Das Weihnachtsfest, genau. Das haben sie ja ganz gut hinbekommen. Die Wolfsburger, trotz 3 Tore von Cenan Pejcinovic, das waren seine ersten Bundesliga-Tore, hat es nicht zum Sieg gereicht. Eigentlich unfassbar. Sie haben sogar verloren mit 3:4 gegen die Freiburger, die endlich mal nach 5 sieglosen Auswärtsspielen mal wieder einen Dreier landen. Und das zur Premiere von Daniel Bauer, der jetzt auch offiziell Cheftrainer ist, haben ja in der letzten Woche mit dem Wolfsburg-Edelfan Nikolas Manstein auch schon darüber gesprochen. Liebe Grüße. Ebenfalls keine Tore sind gefallen beim FC Augsburg gegen Werder Bremen. 2 Alu-Treffer von den Fuggerstädtern. Auf der anderen Seite, Werder ist jetzt auch nicht so viel besser, warten weiterhin seit 5 Spielen auf einen Sieg. Die Unioner haben in Köln gewonnen, kann man sagen, ein bisschen glücklich mit 0:1. Die rote Karte von Sepp Vandenberg hat auch geholfen. Und dann gab es beim HSV ein 1:1 gegen die Frankfurter Eintracht. Und auch wenn man aus HSV-Sicht sagen kann, ach Mensch, ein Punkt ist nicht so schlecht, aber das war es jetzt das 13. Mal, dass sie gegen die Frankfurter nicht gewinnen konnten. Also so ein bisschen das Kryptonit an der Stelle. Am Abend war dann noch die Leipziger im Einsatz gegen Leverkusen. Und es war die erste Heimniederlage für RB in dieser Saison, sogar nach eigener Führung. Auch da werden wir nochmal über ein Handspiel sprechen müssen. Am Sonntag dann die Mainzer gegen St. Pauli, ein 0:0 der FSV, seit 11 Spielen sieglos, was so ein bisschen, also in der Bundesliga muss man ja dazu sagen, in der Conference League haben sie es ja immerhin direkt in die nächste Runde geschafft, also auch die Playoffs vermieden. Und unter Urs Fischer auch in der Bundesliga ist man trotzdem bisher ungeschlagen. Und dann die Bayern in Heidenheim, auch wenn 90% der bayerischen Jugendabteilungen auf der Ersatzbank saß, hat es am Ende dann zu einem trotzdem sehr souveränen 4:0 Sieg gereicht. So, ganz viele Themen. Deswegen, Niklas, was springt dich an? Was interessiert dich? Worüber möchtest du sprechen?
Oh ja, dadurch, dass ich ja in der Nordost-Redaktion bei Sport 1 bin, habe ich natürlich immer einen besonderen Fokus auf die Nordostvereine dieser Republik. Also jetzt Wolfsburg, Bremen, Union, HSV, Leipzig, St. Pauli.
Sind gar nicht so wenige, ne?
Nee, sind gar nicht so wenige. Und ich muss auch gestehen, dadurch, dass ich beim HSV im Stadion war, beruflich, gegen Eintracht Frankfurt, das Spiel natürlich dann über 90 Minuten gesehen habe, bin ich da natürlich am besten drin. Hast du vielleicht Lust, darüber zu starten, darüber zu sprechen?
Na klar, ich habe dich ja gefragt, worüber du reden möchtest. Also machen wir das gerne. Folgt auch gerne Niklas Löwendorf bei Instagram. Ich habe da ein Bild gesehen. Natürlich.
Ja, da war ich mit Merlin Polzin im Gespräch. Das stimmt.
Ja,
stimmt.
Ja, hau gern raus. Wie war es so?
Ich fange wahrscheinlich mal mit dem Thema an, was am wichtigsten ist, und zwar irgendwie der Gesundheit, weil da gab es eine Szene in dem Spiel, die das Ganze übertüncht hat. Dieser Crash zwischen Miro Muheim und Rasmus Christensen, ich glaube Mitte der zweiten Halbzeit war es, wo plötzlich das ganze Stadion still war und jeder so ein bisschen ja so in Schockstarre war, weil Rasmus Christensen da wirklich mehr oder weniger umgebremst auf dem Boden aufschlägt, nachdem sie zusammengeprallt sind. Und man sich da wirklich erstmal Sorgen machen musste, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Miro Muheim ist dann einigermaßen schnell wieder aufgestanden, aber ja, um Christensen musste man sich ein bisschen größere Sorgen machen und Luka Vuskovic, der da in Windeseile hingeeilt ist und ja, erste Hilfe ist übertrieben, aber eben nach der Zunge gegriffen hat, dass er die nicht verschluckt, weil er eben bewusstlos einen kurzen Augenmoment war. Das war so der Moment, der das ganze Spiel übertüncht hat und war auch dann das Thema, wo wir dann in Interviews nach dem Spiel sofort erst natürlich nachgefragt haben. Christensen musste dann irgendwann noch ausgewechselt werden in der 70. Minute, konnte das Spiel dann auch nicht mehr zu Ende machen, hat es noch kurz probiert, aber gute Nachricht da ist, dass der ja soweit zumindest wieder ansprechbar war, in der Kabine saß, dass es dem gut ging, dass der jetzt keine bleibenden Schäden oder sowas da hinterher mitgetragen hat, aber ja, das war auf jeden Fall die Schockszene des Spiels und was während des Spiels noch sehr interessant war, was auf der Pressetribüne dann so das zweite große Thema war, auch im Laufe der zweiten Halbzeit, war, dass plötzlich Medienberichte die Runde machten, dass Dino Töpmöller plötzlich wackelt bei der Eintracht. Das ist natürlich dann, wenn das Spiel noch läuft, besonders spannend, weil da gab es, ich glaube, Fußballtransfers oder sowas. Eine Seite im Internet hat da das Gerücht gestreut und dann habe ich das natürlich mitbekommen. Man geht dann auch auf andere Journalisten zu, die man von der Eintracht natürlich kennt, und die haben auch gesagt, ja, in den nächsten Tagen, da werden nochmal Gespräche geführt über die Zukunft von Dino Topmöller. Und dann kam das nächste Anzeichen, dass Markus Krösche, den man dann natürlich zum Interview anfragt nach dem Spiel, auch nicht sprechen wollte, was meistens dann auch nicht so ein gutes Zeichen ist für einen Trainer, wenn der Sportdirektor oder Geschäftsführer in dem Fall sich nicht hinter den Trainer stellen möchte. Und dann haben wir uns natürlich in der Mixzone danach auch auf Stimmenfang gemacht, was denn da los ist genau. Und ja, haben dann über Markus Krösche, der bei den Printern dann, also bei den schreibenden Journalisten, doch noch dann eben gesprochen hat, weil er, glaube ich, mitbekommen hat, was da die Runde gemacht hat auf der Pressetribüne, hat dann das Ganze ein bisschen entkräftigt. Und angeblich soll mit Edin Terzic schon Trainergespräche geführt worden sein, das Ganze erstmal völlig entkräftigt und gesagt, nee, Dino Topmüller ist unser Mann. Aber ja, so schnell kann sowas dann plötzlich eine Entwicklung nehmen. Und wir haben dann in Interviews natürlich, bevor Markus Krösche gesprochen hat, auch noch nachgefragt bei Dino Topmüller selbst, ich habe mit Nene Brown noch gesprochen, wo dann plötzlich dieses Thema, Trainerthema dann groß gemacht wurde. Also das sind dann so die kleinen Themen, die man dann eben auf der Pressetribüne nebenbei noch mitbekommt. Ja, aber erstmal Entwarnung für alle Eintracht-Fans. Dino Topmöller ist erstmal weiter Coach und steht wohl, soweit wir es jetzt eben mitgenommen hatten, auch nicht zur Disposition. Also die Edin Terzic-Gerüchte waren wohl erstmal Quatsch.
Hat doch auch gerade einen frischen Job bei RTL angetreten. Also das
das war wohl auch das Argument.
Natürlich, ja. Nee. Weiß es ja nicht.
Ja, nee, aber ich glaube schon, wenn ein Schwan den Trainerjob kriegt, dann steht das natürlich über einem Expertenjob im Fernsehen. Aber nee, ich glaube, Dino Topmöller, dafür muss man ja auch sagen, hätte der das Spiel gewonnen gegen den HSV, hätten sie die gleiche Punktzahl wie zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr, und medial und im ganzen Äußeren der Eintracht wirkt es so, als wenn die eine Katastrophensaison spielen. Das ist ja einfach faktisch nicht der Fall. Also es sind jetzt 2 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr, wo du mal eben in die Champions League marschiert bist. Also ja, ich kann es irgendwo verstehen. Die Erwartungen sind mittlerweile auf einem anderen Level bei der Eintracht. Aber man muss immer noch auch schauen, wo man herkommt, wie der Kader sich verändert hat, dass du aktuell gar keinen Stürmer eigentlich hast. Also es ist immer noch völlig fein, wo du gerade stehst, dass du immer noch im Windschatten von Europa bist. Und klar, bist irgendwo gefühlt die Schießbude der Liga. Du kriegst einfach zu viele Gegentore. War auch ein spannender Fact. Man bekommt ja dann als Journalist über ein Portal immer wieder Statistiken zugespielt während so eines Spiels. Und da kam dann nach dem ersten Gegentor, also nach dem 1-0 vom HSV, dann die Statistik rein: 30 Gegentore nach 15 Spielen, so viele hatte Eintracht vor 40 Jahren zuletzt. Also wirklich fast eine historisch schlechte Saison, was sie gegentortechnisch da spielen. Damals vor 40 Jahren waren es übrigens 35 Gegentore. Ja, aber das ist wirklich, das zeigt so ein bisschen, wo es krankt bei der Eintracht, dass sie einfach defensiv viel zu anfällig sind. Also wenn man das mit den Absteigern vergleicht, nur Heidenheim hat mehr Gegentore, sonst ist Eintracht die wirklich zweitschlechte Defensive der Liga.
Was ja dann vor allem auch super komisch ist, dass dann trotzdem so Leute wie Brown, Collins und Koch dann ja trotzdem regelmäßig für die Nationalmannschaft nominiert werden. Ne? Also das, oder zumindest jetzt bei den letzten Abstellperioden, wo ich mir dann immer gedacht habe, wieso? Also natürlich, man kann es nicht nur an ihnen festmachen. Auf der anderen Seite sind es auch 3 Spieler, die massiven Einfluss da auch haben. Also gerade auch nur Robin Koch. Ich meine, den anderen beiden kann man wenigstens unterstellen, weil es sind junge Spieler noch, aber also Koch ist schon eine Weile im Geschäft, ne? Und dann sollte das.
Ja, das ist allerdings, ja, also dadurch, dass die Hertha, ich bin noch in der zweiten Liga gedanklich, dadurch, dass die Eintracht wirklich ja nur 2 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt. Es ist einfach, die Erwartung ist eine völlig andere dieses Jahr. Man misst die Spieler an einem anderen Level. Man misst jetzt eben an dem Level Champions League und Nationalspieler, aber das sind eben auch nicht alle im Eintracht-Kader. Also wenn ich da auch an Keeper denke, Michael Zetterer, wirklich ein absolut top solider Zweitliga, was ist denn los? absolut solider Bundesliga-Torwart, der vielleicht auch mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft sein kann, aber ehrlich gesagt auch nur im Dunstkreis, weil dann reicht es auch nicht für ganz oben. Und ja, dann hast du hier und da Namdi Collins, der leider nicht die Saison bisher hat, die er letzte Saison hatte, der auch wieder weit entfernt davon ist, Nationalspieler zu sein. Du hast aber ein paar Spieler, wo es einfach nicht, wo du nicht auf dem Leistungsmaximum bist, und dann ja, wirkt sowas natürlich irgendwie nochmal ein bisschen mehr, wenn du an einer anderen Erwartung gemessen wirst. Das wäre letztes Jahr vielleicht so ein bisschen untergegangen, und dieses Jahr hast du halt ein größeres Scheinwerferlicht nochmal drauf, und da fällt sowas nochmal schneller auf. Also ja, ich kann das verstehen, dass da viel Unruhe irgendwie ist und vielleicht auch ein bisschen Unzufriedenheit bei der Eintracht, aber wenn man sich mal irgendwie schaut, so das große ganze Bild ist jetzt, wann war es, 2017, glaube ich, dass die Eintracht in der Relegation gespielt hat, wo Niko Kovac die gerettet hat. Wenn man mal schaut, wo die herkommen, das ist nicht mal 10 Jahre her, 8 Jahre her dann, diese Entwicklung, dass man sich zu einem stabilen Verein zählt, der regelmäßig in die Champions League irgendwie gehört und europäisch spielt, da kann man im Großen und Ganzen natürlich auch schon irgendwo stolz sein auf das, was man da geleistet hat bei der Eintracht. Und natürlich will es auch nicht das gleiche Schicksal haben wie Borussia Mönchengladbach, dass man dann irgendwann wieder rausrutscht.
Ja.
Aber ich glaube, davon ist man im Moment noch sehr weit entfernt. Also dafür sehe ich die Eintracht einfach zu stabil und zu gut gewirtschaftet in den letzten Jahren.
Wollen wir noch über den HSV sprechen?
Sehr gerne. Das ist ja eigentlich der Club, wo ich mich noch besser auskenne. Aber ja,
ich wollte
zu der Eintracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, bist du gerade nach Hessen abgewandert?
Nee, das heißt gar, an diesem Spieltag, wir sind...
Ja. Wie gefällt dir der HSV bisher so?
Überraschend gut. Wenn wir über die Überraschung der Bundesliga sprechen, wäre das auf jeden Fall der Verein, den ich da nennen würde. Also ich hätte nicht gedacht, erst recht nicht nach dem Saisonstart, dass die ja mal eben auf Platz 13 überwintern und ja, so wirklich eine Euphorie nach wie vor da im Umfeld haben. Also die machen das richtig, richtig gut. Ich finde es angefangen im Tor richtig gut, wie Daniel Heuer Fernandes sich da entwickelt hat, gehört für mich nach dieser Hinrunde auf jeden Fall zu den Top 5 Bundesliga-Keepern, was der da teilweise rausfischt, die Fehler auf den Kasten auch kriegt. Und der ist wirklich vor der Saison in einen offenen Zweikampf gegangen mit Daniel Peretz, wenn nicht sogar eine leichte Tendenz pro Peretz da war. Aber Heuer Fernandes hat eine Weltklasse-Vorbereitung gespielt und hat sich dann wirklich Stück für Stück in diese Bundesliga gemausert, macht dann einen überragenden ersten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. 0-0 ging es damals noch aus, wo wirklich alle Augen auf ihn waren, weil es eben dieses Thema war. Man lauerte nur darauf, dass Heuer Fernandes den ersten Fehler macht, und das ist einfach nie passiert, nie geschehen, und der ist bis heute im Tor und macht es so gut und auch da wirklich ein super wichtiger Eckpfeiler für die Kabine, der Wortführer ist, der im Sommer eigentlich auch die Kapitänsbinde, finde ich, verdient hätte. Hätte es diesen Zweikampf mit Peretz da nicht gegeben, hätte er die normalerweise eigentlich auch kriegen müssen, aber ja, das ist so einer, der wirklich sinnbildlich für den HSV Aufstieg und für diese Entwicklung steht. Und ja, wenn wir über weitere Personalien da sprechen, dann muss man natürlich über diese Last-Minute-Neuzugänge, diese drei Jungs da sprechen.
Ja.
Also das ist Capaldo, das ist Luka Vuskovic, das ist Fabio Vera, Capaldo kam früher, Luka Vuskovic, Fabio Vera vor allem und Sambi Lokonga, der da im Mittelfeld, finde ich, auch ein bisschen underrated ist. Der hat mittlerweile 4 Saisontore. Sambi Lokonga, muss man sich mal vorstellen, der kam für 300.000 Euro von Arsenal. Das ist hinterhergeworfen in der Bundesliga. Und ja, da hat der HSV eben auch davon profitiert, dass die Drähte da schon lange da waren. Klaus Costa war Scout bei Bayer 04 Leverkusen damals, als Sambi Lokonga noch bei RC Anderlecht gespielt hat, und hat damals schon mal Kontakt aufgebaut, wollte damals ihn zu Bayer Leverkusen holen. Hat nie funktioniert. Er hat sich dann natürlich irgendwann für Arsenal entschieden, ein paar Jahre später. Ja, aber der Kontakt war immer in den Notizblöcken, man hat immer mal Kontakt gehalten, und jetzt hat sich eben im Sommer diese Situation ergeben, dass Arsenal ihn abgeben wollte, Sambi halt auch gerne mal irgendwo langfristig sein wollte, nicht wieder irgendwohin verliehen werden wollte, und dann kam eins zum anderen, Klaus Costa und Sambi Lokonga haben sie eben beim HSV zueinander gefunden, nicht bei Leverkusen, und der, ja, 4 Tore, hat noch nie in einer Saison 4 Tore gemacht. Profitiert auch davon, dass Nikolai Remberg den defensiven Part übernimmt da im Spiel, er noch mehr in die Offensive reinkommt und ja, wirklich wahrscheinlich so mit die Saison seines Lebens spielt und sich so pudelwohl fühlt beim HSV. Der ist wirklich der gute Launebär da in der Kabine und richtig beliebt in der Truppe, und ich habe Nikolai Remberg dann nach dem Spiel auch im Interview noch gefragt, so, was muss der eigentlich langsam mal ausgeben, dass der da hier ein Tor nach dem anderen auch immer wieder zu Hause im Volkspark macht, sagt er, ja, der kriegt schon enorm viele Sprüche von uns, natürlich alles im Rahmen immer, aber ich glaube, der liebt es einfach, seinen Namen im Volksparkstadion von den allen 57.000 Menschen gerufen zu hören, also dem gönnt man das dann halt auch irgendwie. Der ist wirklich so ein positiver Mensch. Nach dem Derby-Sieg gegen Werder Bremen vor 2 Wochen ist er dann tänzelnd durch die Mixzone gelaufen und hat sich einfach nur gefreut, hat auch da getroffen wieder. Also dem gönnt man das dann irgendwie. Und ja, über Fabio Vieira würde ich dann als Zweiten gleich nochmal Schwung nehmen und ein Wort zu erzählen. Der ist halt einfach mit Abstand der beste Fußballer, den der HSV seit, ja, nicht nur seit dem letzten 7 Jahren logischerweise, wo du in der zweiten Liga warst, wahrscheinlich so seit Rafael van der Vaart, so der beste Fußballer, den du je im Kader hattest. Okay. Also der spielt halt auf einem anderen Level. Der ist halt intern auch ein bisschen, sagen wir es mal, speziell. Also da merkt man schon, der hat das bei Arsenal gespielt und der hat bei Porto gespielt und der hat lange Champions League gespielt. Das merkt man schon auch so ein bisschen hier und da. Aber wenn der halt so performt, wie er performt und vielleicht in Zukunft auch noch lernt, wo es eine gelbe und wo es eine rote Karte gibt und das auch noch ein bisschen in den Griff bekommt, dann gehört er zu den besten Spielern der Bundesliga mit, auf jeden Fall. Und wer ist halt einfach viel zu gut für den HSV eigentlich.
Ja.
Muss man auch bedenken, das System, was der HSV spielt, auch viel gegen den Ball, im Gegenpressing, hohes Attackieren, das ist eigentlich gar nicht der Fußball von Fabio Vieira. Das ist einer, der den Ball am Fuß braucht, der wahrscheinlich bei Bayern München und gut, Dortmund jetzt auch weniger, wo sie unter Kovac spielen, aber der halt einfach bei einem offensivstarken, ballorientierten Team spielen muss eigentlich, dann kommt seine ganze Stärke zum Vorschein, zur Geltung, und das hat er halt beim HSV nicht, und trotzdem sticht er da immer wieder so heraus, macht dieses Tor gegen Stuttgart, dieses Last-Minute-Ding, macht jetzt gegen Frankfurt ja auch das Last-Minute-Tor in der 80. Roundabout, war dann halt 1 Millimeter abseits, aber was der am Ball kann, das ist schon wirklich herausragend. Das, ja. Denn sie haben eine Kaufoption im Sommer, aber da müssen sie noch mal irgendwo eine Schatzkammer finden, um die zu ziehen. 20 Millionen Euro. Das ist ein bisschen viel Geld.
Ja, ich wollte schon sagen, bei Kühne noch mal anrufen, dass er noch mal ein bisschen
Ich glaube, sie hoffen da so ein bisschen auf den Nürnberg-Weg, wie bei einem Zimas beispielsweise, was, glaube ich, dass sie die Kaufoption ziehen und gleichzeitig schon einen Verein haben, der vielleicht nochmal einen Ticken mehr zahlt. Das könnte ein Weg sein, aber sonst sehe ich eigentlich keine Chance, dass der HSV irgendwie Fabio Vieira halten kann. Und kann ich gleich noch nahtlos ansetzen, bei Luka Vucevic, das ist der Dritte im Bunde. Auch da, das ist Wahnsinn, dass der beim HSV spielt, aber der wird halt nur dieses eine Jahr da spielen. Also der ist gemacht für Höheres, der wird für wahrscheinlich nächstes Jahr in der Premier League Stamm spielen, bei Tottenham, bei seinem Stammclub. Und dann wird er in 2-3 Jahren für 100 plus zu den größten Vereinen der Welt wahrscheinlich wechseln. Den sehe ich schon bei Real Madrid, Barcelona oder bei einem Verein in England, vielleicht nochmal bei Liverpool oder sowas. Also Man City, der ist einer, der gehört in die absolute oberste Weltspitze. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich diesen Kader mal vorstellt mit einem Vieira, mit einem Vucevic, da wird man sich in 5 Jahren mal fragen, wie kann das eigentlich sein, dass die mal beim HSV gespielt haben. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn man das Gesamtkonstrukt sieht des Kaders, das hört sich jetzt alles positiv an, aber da lässt man natürlich auch beispielsweise jetzt die Offensivreihe vom Wochenende raus, wo dann eben Fabio Baldé, Ransford Königsdörfer und Rayan Philipp gespielt haben, die bisher noch nicht so wirklich Bundesliga, ja, Philipp mal ausgeklammert, aber im Großen und Ganzen noch nicht so wirklich Bundesliga-Potenzial gezeigt haben. Also Fabio Baldé natürlich super jung und hat auch enormes Potenzial, enormes Tempo, aber muss halt erstmal beweisen, dass der ein Erstligaspieler ist. Gleiches irgendwo noch bei Königsdörfer. Klar, der macht seine wichtigen Tore gegen Dortmund beispielsweise, aber so richtig bewiesen, dass das ein Erstligaspieler ist, hat er auch noch nicht. Und bei Rayan Philipp, ja, der spielt jetzt eine ganz gute erste Hinrunde. Ich glaube, besser als das viele erwartet hätten nach der Vorbereitung, die wirklich leider nicht so gut war. Bei Rayan Philipp hat er sich gut gefangen. Gab ja auch dieses Spiel gegen Mainz, wo er einen Doppelpack macht. Aber
ja.
Dann hast du Mikkel Bronsis als rechten Schienenspieler, hast einen Muheim links, Remberg. Ja, da ist dann halt auch schon viel Zweitliga-Qualität, die da irgendwo mitspielt. Oder gute, gehobene Zweitliga-Qualität, vielleicht untere Erstliga-Qualität. So, das pendelt sich dann da irgendwo wieder ein, dass dann solche Spieler wie Vieira und Vucevic wirklich herausstechen nach ganz oben. Und dann halt aber auch ein paar Spieler sich unten eher einreihen. Und dann landest du wahrscheinlich irgendwo am Ende überm Strich. Aber landest, und das ist das Wichtigste, du landest überm Strich wahrscheinlich mit dem HSV. Werden sie auch die Auswärtsspiele noch irgendwie hinbekommen.
Ja.
Der einzige Verein, glaube ich, in Deutschlands Top 3 Ligen, der auswärts immer noch nicht gewonnen hat, der HSV.
Das Kuriose an der Geschichte ist ja, dass ich ja vor der Saison als ich den Kader gesehen habe, mich ja schon ziemlich festgelegt habe, dass der HSV eine solide Saison spielen wird. Und da hatten sie die drei Spieler, die du ja angesprochen hast, glaube ich, noch gar nicht eingetütet. Ne? Also das ist wirklich kurios. Und ich glaube, ja, Tottenham kann so einen wie Vuskovic sehr gut brauchen. Im nächsten Jahr allerspätestens.
Es gibt ja diese Klausel, die sie ziehen können, um ihn zurückzuholen im Winter. Dafür müssten aber eine bestimmte Anzahl an Innenverteidigern verletzt sein. Und das ist aktuell nicht der Fall. Also außer Tottenham kommt jetzt nochmal auf die wilde Idee und den einen oder anderen Spieler krank zu schreiben. Da könnten sie natürlich Vuskovic zurückholen. Aber normalerweise, die sind ja auch froh, dass der jetzt eine Spielzeit in der Top-5-Liga bekommt. Und dann wird er halt nächstes Jahr Stamm spielen bei Tottenham. Alles andere würde mich stark überraschen.
Zusammen mit Mickey van de Ven, das hätte was. Wobei das ich glaube eher, dass dann van de Ven eher dann woanders hingehen würde. Würde mich nicht wundern.
Ja, es gibt ja auch immer noch diese Träumereien hier in Hamburg, dass es nochmal ein Jahr Luka und Mario Vuskovic Seite an Seite geben wird. Aber ja, Mario kommt im November 26, glaube ich, wieder. Ist zumindest dann wieder spielberechtigt. Wann der wieder spielfit ist, muss man dann auch abwarten.
Ja, das klar.
Wahrscheinlich nicht im November 26 sein. Da braucht er nochmal ein bisschen länger. Aber das ist natürlich der ganz große Traum, den es hier in Hamburg gibt. Aber dafür musst du halt irgendwie Luka Vuskovic nochmal ein Jahr ausleihen. Und das ist im Moment nicht, kann man sich noch nicht erklären, wie das funktionieren sollte. Also das wird wohl ein Traum bleiben. Aber wer weiß, vielleicht finden ja dann in 10 Jahren, in 15 Jahren die Wege nochmal nochmal zueinander. Und Van der Vaart kam ja auch nochmal eines Tages wieder zurück. Also ich glaube nicht, dass dieser Traum hier nächstes Jahr in Hamburg erfüllt wird. Es wäre für Luka Vuskovic. Natürlich ist er ein sehr familienbezogener Mensch und hat sogar ein Tattoo mit seinem Bruder Mario, wo er bei Torjubel immer drauf zeigt. Er hat sich die 44 ausgesucht im Zeichen seines Bruders. Also die sind schon sehr verbunden. Aber da muss halt auch Tottenham mitspielen, dass der nochmal ein Jahr da bleibt. Und irgendwo musst du halt dann auch Luka Vuskovic wahrscheinlich nochmal überzeugen, dass es sich alleine lohnt, nur für seinen Bruder an seiner Seite zu spielen, nochmal ein Jahr zu bleiben. Also ja, ich glaube, das ist mehr Träumerei, als dass das realistisch ist, dass Luka nochmal ein Jahr hier beim HSV macht.
Vielleicht, wenn sie die Conference League erreichen, dann könnte man darüber nachdenken. Aber
das sollten sie erstmal schaffen. Ich glaube, das ist nicht das Ziel dieses Jahr.
Das glaube ich auch nicht. Aber gut, jetzt haben wir so viel über den HSV und über Eintracht Frankfurt schon geredet. Machen wir nochmal eine kleine Abbiegung. Ich würde mal sagen, nehmen wir uns den BVB nochmal vor die Brust, dann können wir nochmal was zu Werder Bremen sagen und RB Leipzig nochmal kurz besprechen. Letztendlich beim BVB-Spiel können wir vor allem über eine Szene reden. Das Ding von Ciro Guirassy, der im Strafraum Sander zu Boden reißt und kurz darauf erzielt Brandt das 1:0. Ja, wo man sich fragt, wie konnte dem VAR diese Situation entgehen? Ich habe mich vor allem immer gewundert, dass ja Partie lief ja bei Sky und dass die ganzen Sky-Kollegen immer, ja, wir haben das mit unserer Sky-Kamera eingefangen. So, dem der VAR nicht zur Verfügung steht, wo ich mir dachte, hä? Was? Wieso? Also, warum, seit wann gibt es denn Sky-Kameras? Also, ja, klar, mir ist klar, dass die noch eigene Kameras da haben, so, aber wieso sieht der VAR das nicht? Also, erstmal, ich glaube, wir sind uns einig, es ist ein klares Foulspiel, oder?
Ja, das ist ein Foulspiel und tatsächlich ist es auch meines Wissens nicht bei jedem Spiel, dass es diese Sky-Kameras gibt, sondern nur bei ausgewählten Spielen. Und dieser Flutlichtfreitag, wie sie es ja freitags nennen, das sind dann so auch diese Highlight-Spiele natürlich neben dem 18:30-Spiel samstags, wo diese separaten Kameras nochmal mehr zum Einsatz eben kommen. Und das ist dann natürlich schon bitter, dass die dann irgendwie so eine Szene aufdeckt, die in einer normalen Kamera nicht zu sehen war. Wobei ich mich auch da frage, in einem normalen Bundesliga-Stadion hast du ja alleine auch diese 16er-Höhe-Kamera, wo du halt ganz oft abseits mit auflöst. Alleine in der hättest du ja diese Szene sehen müssen. Und ein Video-VR hat ja alle Kameras eigentlich auf seinem Bildschirm vor sich. Das ist für mich so ein bisschen unerklärlich, dass das irgendwie nirgendwo dann in einer in der DFL, in der Sportcast-Kamera sonst aufgefangen wurde,
aber nur diese Sky-Kamera. Aber es gab ja, das Komische war ja, es gab ja eine Kommunikation. Und irgendjemand hat doch im Anschluss gesagt, ich weiß nicht, ob das von den Schiedsrichtern war oder von den Verantwortlichen von Gladbach, dass die Szene sehr wohl wahrgenommen wurde. Die Argumentation des Schiedsrichters war es, naja, es ziehen ja beide. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, also das ist ja schon eine sehr krasse Fehlinterpretation. Also wie man bei der Szene sagen kann, naja, ziehen ja beide, deswegen ne, lassen wir es so weiterlaufen. Das ist dann, also da kann man dann auch nicht sagen, der VAR hat es nicht gesehen, was ja schon skandalös genug wäre. Aber dann auch noch dazu sagen, ja, Szene wurde sogar überprüft und wir interpretieren das jetzt so, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ja, und da sind wir irgendwie bei diesem klassischen VAR-Thema im Allgemeinen wieder. Ne? Also es geht dann um Interpretation, es geht dann darum, ja, was entscheidet der Schiedsrichter vor Ort, was sieht er vielleicht auch nicht. Am Ende, auch das Thema hatten wir heute in unserer Redaktionssitzung witzigerweise, am Ende, du wirst diese Fehlentscheidung leider irgendwie nie ganz aus dieser Welt kriegen, egal ob du einen Video Assistant Referee hast oder nicht. Also am Ende sitzen da auch Menschen am Schalter und entscheiden und machen Fehler. Und wir hatten auch beispielsweise die Szene mit Toni Leistner, der auch rot bekommt am Wochenende, Freitagsspiel, was auch mehr als strittig ist. Dann hast du nochmal eine Woche da vor Eric Smith bei St. Pauli, der in der Mittellinie auch rot bekommt für ja, wirklich minimales Festhalten an der Schulter. Auch da schaut der Video oder müsste sich der VAR einschalten und eigentlich sagen, es ist nicht eine klare rote Karte, es ist kein letzter Mann unbedingt. Bei St. Pauli war Hauke Wahl noch auf der gleichen Höhe, bei Toni Leistner. Da läuft der Spieler nach außen zur Eckfahne. Ist das jetzt eine glasklare Torchance? Weiß ich auch nicht. Es gibt leider immer wieder irgendwie diese Szenen, die polarisieren und dann wird ja immer wieder zu oder herangezogen, ist es eine klare Fehlentscheidung oder nicht. Und wenn der Video Assistant Referee ja, denkt, das ist keine klare Fehlentscheidung, dann lässt das weiterlaufen. Aber ich sehe auch dieses ganze Thema irgendwie schwierig, weil diese erhoffte Gerechtigkeit kriegt man einfach nicht, die man sich mal erwünscht hatte.
Und apropos, da wir ja gerade bei strittigen Szenen sind, können wir ja nochmal zu RB Leipzig kommen. Da gab es, ich glaube, vor dem 3:1 dieses Handspiel von Andrich und Regel ist ja, ne, wenn kurz vor der Torerzielung da so ein Handspiel stattfindet, dann kann das Tor nicht zählen. Da war die Argumentation, und da hat sich Ole Werner auch tierisch drüber aufgeregt, dass ja Andrich da ja im Prinzip mehr oder weniger selbst gefoult wird, weil er dann beim Hochspringen hat den Arm so weit oben, er wird aber unterlaufen. Und die Argumentation war dann so, naja, gut, er kann ja für das Handspiel nicht, weil er ja in dem Sinne gerade gefoult wird. Das sieht Ole Werner natürlich vollkommen anders, sagt, es spricht da von einer klaren Fehlentscheidung. In diesem Fall, ich habe mir die Szene mehrfach angeguckt, da muss man aber einfach sagen, also was soll Andrich denn machen? Also es ist ein klares Foulspiel an ihm, so dementsprechend kommt er ja, oder verstehe ich die Argumentation des Schiedsrichters, dass er sagt, aufgrund dessen kommt ja potenziell dieses Handspiel erst zustande. Dementsprechend kann ich das ja jetzt schlecht sanktionieren irgendwo. Aber das ist, boah.
Ja, ist auch eine knifflige Entscheidung, vor allem, wenn ich mich da recht entsinne, war das ja auch die Situation, wenn es Hand ist, ist es vielleicht sogar ein Elfmeter, müsste man dann auch noch checken, ob es dann auf der Strafraumlinie davor oder dahinter war, aber dann hätte es ja auch einfach mal 2-2 für RB Leipzig ausgehen können und nicht 3-1 für Bayern 04 Leverkusen und das in der 90 plus 7. Minute. Das wäre dann so eine Wendung gewesen. Das wäre wieder irgendwie so ein bisschen typisch auch gewesen für diesen Video Assistant Referee. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Also es ist irgendwie schwierig und ich kann es auch verstehen, dass man es so entscheidet, wie es entschieden wurde. Also dass man das Tor dann natürlich am Ende gibt für Leverkusen.
Ein Wort zu RB Leipzig war natürlich jetzt ein bitterer Sieg, dieses Topspiel zu verlieren. Wird man da unruhig oder sagt man sich, komm, spielen eine gute Saison, hat natürlich den Vorteil, man ist europäisch nicht unterwegs, dementsprechend ne, hat man unter der Woche ein bisschen mehr Zeit, aber bisher Ole Werner, ein absolutes Match, oder?
Mehr, also genau, absolut ein Match, Ole Werner und RB Leipzig ist voll aufgegangen und unruhig, nee, gar kein Grund, also du bist jetzt Vierter zwar nur, bist ein bisschen abgerutscht von dieser Bayern-Verfolger Nummer 1-Rolle, die finde ich aber RB Leipzig immer noch am ehesten inne hat aller Bundesligisten. Ich sehe Leipzig eigentlich konstanter als Dortmund und Leverkusen. Ja, hast jetzt natürlich ein bisschen Punkte verloren, aber am Ende geht es bei RB Leipzig darum, dass du in die Champions League wieder einziehst. Das ist das Ziel, was alle sich auf die Fahne geschrieben haben im Sommer. Du hast dazu einen Umbruch immer noch, das darfst du nicht vergessen. Also die ganze Offensivreihe ist neu mit einem Romelu, mit einem Bakayoko, mit einem Diomande. Jetzt ist auch noch der Afrika-Cup, wo du beispielsweise deinen wahrscheinlich besten Spieler mit Diomande verloren hast. Wird auch noch die ersten Spiele im Januar wahrscheinlich verpassen. Ist mit der Elfenbeinküste unterwegs. Wird sich dann Deutschland im Sommer auch nochmal wahrscheinlich genau mit beschäftigen müssen, wie man den Jungen verteidigt eigentlich. Also das ist schon alles völlig im Rahmen, bis jetzt Vierter und ich sehe keinen Grund, warum RB um die Champions League zittern sollte. Also das ist relativ safe, glaube ich, dass sie da einziehen werden. Dafür ist der Kader zu gut, dafür ist Ole Werner einfach zu ein guter Trainer und ist natürlich ärgerlich, dass du dann so ein 6-Punkte-Spiel gegen Leverkusen verlierst, weil jetzt bist eben auf dem Vierten abgerutscht, hat sich sogar Leverkusen noch überholt nach diesem wilden Saisonstart, den die da hatten. Hätte man ja auch nicht geglaubt unbedingt. Aber das auf lange Sicht sehe ich RB Leipzig als Bayern-Verfolger Nummer 1, die denen natürlich nicht gefährlich werden, aber die halt den zweiten Platz wahrscheinlich am Ende belegen.
Dann die harte Frage und der harte Cut. Wird Werder Bremen oder muss Werder Bremen um den Klassenerhalt zittern? Ich hatte ja am Anfang der Saison, als ich mir den Kader so angeguckt habe, glaube ich, sogar sie in den Abstiegskampf hineingetippt. War ja dann schwer überrascht, dass der Saisonstart ja relativ ordentlich war. Aber wie gesagt, seit 6 Spielen haben sie nicht mehr gewonnen. Nee, seit 5 Spielen. Und ich sehe mich in meiner Tendenz, also jetzt noch nicht so extrem, aber ich sehe mich gerade in meiner Tendenz bestätigt bei dem, was ich am Anfang so ein bisschen befürchtet habe. Auch so das Thema Victor Boniface, erstmal frage ich mich, warum er keine schönen Zitate mehr raushaut. Also wir haben hier
Er hat gerade andere Sorgen leider.
Wir haben so viel Werbung hier für ihn gemacht. Ich bin schwer enttäuscht, dass literarisch da nichts mehr kommt. Und auf dem Platz war er bisher auch nur so, dürftig.
Ja, das ist noch nett umschrieben, seine Leistung bisher. Also Victor Boniface, da hat man gerade ganz andere Sorgen. Bei 04 Leverkusen empfiehlt ihm, dass der sich nochmal am Knie operieren lässt, nachdem er da jetzt zuletzt wieder Beschwerden hatte. Und sollte das wirklich der Fall sein, dass er sich nochmal einer Knieoperation unterzieht, dann kannst du diese Leihe mit Werder am Ende auch beenden, weil dann wird er dieses Jahr kein Spiel, also in dieser Saison kein Spiel mehr spielen. Da steht er jetzt gerade so ein bisschen auf der Kippe, ob es wirklich das Saison aus ist für Boniface, ob der sich wirklich nochmal eine Knieoperation unterzieht oder nicht. Nicht ganz unerheblich auch, ob Werder dann auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen muss, dann natürlich nochmal nach einem Stürmer Ausschau hält, wo sie sowieso eigentlich die Augen offen haben. Also gab und gibt viele Gerüchte da rund um Werder. Im Umfeld haben sie auch von Niklas Füllkrug irgendwo mal geträumt, natürlich völlig unrealistisch, der jetzt bei der AC Milan wahrscheinlich höchstwahrscheinlich unterkommt. Er ist auf der Zielgeraden schon der Transfer. Aber ja, Boniface, muss man so hart sagen, der ist aktuell, stand jetzt eher gescheitert in Bremen. Erinnert mehr an Naby Keita als an die ganzen erfolgreichen Bremer Stürmer. Und ich finde es spannend, dass du sagst, du hast Werder vor der Saison im Abstiegskampf gesehen. Also wenn man sich mal so den Kader durchschaut, ich habe eher das Gefühl gehabt, Werder kann dieses Jahr wirklich um Europa nochmal kämpfen und da oben angreifen. Weil sie haben die letzten 2 Jahre Europa nur knapp verpasst, waren immer wirklich im Windschatten und es ging bis zum letzten Spieltag, dass sie um Europa gekämpft hatten und haben sich mit wirklich spannenden Namen am Ende verstärkt. Also du hast einen Samuel Mbangula, der den Unterschied machen kann, der ein Topspieler ist. Du hast einen Cameron Puertas, der mal der beste Spieler in Belgien war, bevor dann nach, ich glaube, Katar oder Saudi-Arabien gewechselt ist. Du hast immer noch einen Romano Schmid. Du hast für mich den besten Spieler oder den unterbewertetsten Spieler vielmehr der Bundesliga mit Jens Day, der der ein Unterschiedsspieler ist bei Werder Bremen. Du hättest theoretisch noch einen Mitchell Weiser, wenn der mal wieder fit wird. Also das ist alles in Ordnung. Das liest sich erstmal nach einem vielleicht einem Conference League Team, vielleicht, wenn alles perfekt läuft, ein Europa League Team, das zumindest da im Windschatten mitspielen kann. Übrigens Yuki Sugawara eben noch vergessen, auch ein Last-Minute-Transfer von Werder Bremen, der auch noch zu den stabilsten Spielern da gehört. Mio Backhaus, großes Talent, Karim Koulibaly, großes Talent. Also da steckt eigentlich viel drin in dem Kader. So, wenn man den mal überfliegt, das ist jetzt, wenn du das mal mit St. Pauli, mit Heidenheim, mit anderen Teams vergleichst, die da unten drin stehen, da ist nochmal ein anderes Level an Qualität eigentlich da. Aber ja, im Moment dürfte sich dein Gefühl da eher bestätigen, dass die da eher unten reinrutschen. Ich hatte vor der Saison übrigens das gleiche Gefühl bei Borussia Mönchengladbach, ja, wo ich mich dann zu Saisonbeginn auch sehr bestätigt gefühlt habe, aber die das jetzt irgendwie ja doch auch wieder gewuppt bekommen haben. Deswegen, ja, spannend, dass du Werder da unten gesehen hast, weil ich habe sie eigentlich im Windschatten von Europa gesehen, auch mit dem Trainer, aber auch da muss man sagen, den Elversberg-Fußball, den hat man jetzt noch nicht gesehen in Bremen.
Nee, ich muss auch nochmal dazu sagen, ich habe, glaube ich, in meiner Abschlusstabelle, ich habe gerade geguckt, da stehen sie bei mir auf Platz 13. Also muss jetzt...
Okay. Haben sie nochmal ein bisschen Platz nach oben?
Ja, aber jetzt stehen sie ja auch auf Rang 10, also so gesehen ist es ja vollkommen okay, auch wenn es nach unten sind es halt nur für fünf Punkte, ne? Also auf dem
Genau, du musst wirklich aufpassen, vor allem, weil du diesen Lauf hast, dass du jetzt die letzten Spiele nicht gepunktet hast, das Derby wirklich empfindlich verloren hast nach dieser 3-2-Niederlage und viel schlimmer, dann auch keine Reaktion gezeigt hast, dann 4-0 unter die Räder gekommen bist gegen den VfB Stuttgart. Ja, und was dieses 0-0 gegen Augsburg jetzt am Ende wert ist, ich glaube, das wird man erst in ein paar Wochen wirklich wissen, wenn man sieht, wie die Entwicklung von Augsburg weitergeht. Die müssen schon wirklich aufpassen, dass sie da jetzt nicht in diesen Negativstrudel wirklich reingeraten. Und wir haben über Boniface schon gesprochen, du brauchst halt endlich mal ein Mittelstürmer-Tor. Bis heute hat kein Mittelstürmer da ein Tor geschossen. Boniface überzeugt durch Instagram-Posts, aber noch nicht durch sportliche Leistung. Und Kike Top, muss man leider sagen, hat es irgendwie noch nicht wirklich geschafft, so ins Bundesliga-Potenzial ranzukommen. Vielleicht würde da eine Laie nochmal gut tun, wobei er selbst kein großer Fan ist nochmal von sich verleihen lassen. Der möchte eigentlich gerne sich langfristig durchsetzen, auch in Bremen am liebsten natürlich, aber ja, im Moment sehe ich ihn leider noch ein Stück weit entfernt davon, dass der ein Bundesliga-Stürmer ist. Ja. Das kann noch kommen, aber das ist der Stand jetzt noch nicht. Und Werder braucht halt einfach jetzt sofort einen Stürmer, der Tore schießt. Und das wäre eigentlich auf dem Plan Boniface gewesen, aber da hast du eben gerade diese anderen Sorgen mit der Knieproblematik.
Ja, und Winter wird natürlich doppelt schwer, weil Stürmer, die viele Tore schießen, die findest du meistens im Winter nicht so einfach und wenn, dann auch nicht so ganz billig.
Erstens das und wenn es mal einen auf dem Markt gibt, dann kannst du dir auch ganz sicher sein, dass ganz Norddeutschland den haben will. Also der HSV sucht einen Stürmer, würden am liebsten sogar zwei haben, haben sie jetzt am Wochenende verkündet. Einen großen, der so ein bisschen Paulsen vielleicht ersetzt in einer Art und Weise, weil Paulsen leider doch verletzungsanfälliger ist, als man gedacht hätte. Welche Überraschung. Einen schnellen, trickreichen, dynamischen Stürmer möchte der HSV gerne noch. St. Pauli, gleiches Problem, würden auch liebend gerne noch einen Stürmer verpflichten, haben noch nicht diese Torgefahr. Da könnte sich natürlich auch was tun, wenn du Afolayan nochmal abgibst, der eigentlich Aufstiegsheld ist, aber mit Alexander Blessin überhaupt nicht zurechtkommt. Und ja, bei Werder kannst du gleich weitermachen. Also die brauchen auch Mittelstürmer. Vor allem voran, wenn Boniface jetzt ausfällt. Also wenn du Mittelstürmer bist, ich glaube, in Norddeutschland kannst du dir schon mal nach einer Wohnung Ausschau halten.
Ja, und vergiss nicht den MSV. Die suchen auch noch einen.
Und den VfL Wolfsburg, die übrigens auch noch suchen, fällt mir gerade ein. Also ja, wirklich.
Die Qual der Wahl. Aber gut. Wollen wir mal den Bundesliga-Part mal abschließen und noch zu unseren zwei... beziehungsweise zweieinhalb Kategorien kommen. Niklas, wer ist denn dein Fail? Wen hast du da auserkoren?
Ja, jetzt, ich habe zwei zur Auswahl. Ich bin mit einem ins Rennen gegangen in dieser Aufnahme und habe während der Aufnahme noch einen zweiten. Soll ich beide nennen oder möchtest du einen
von mir wissen? Nee, nenn gern beide.
Ja, dann würde ich erstmal, weil wir eben bei der Bundesliga waren, in der Bundesliga-Richtung bleiben und wir haben ja über den BVB gesprochen und dort würde ich mal den Namen Karim Adeyemi in den Raum werfen. Kommt vielleicht nicht so ganz überraschend, aber ja, irgendwie ist das ärgerlich, wie der sich schon, also Es gibt ja diesen Kommentar, ich glaube in der Bild-Zeitung war es, dass man Adeyemi lieber sofort abgeben sollte, bevor das die alles bevor er übers Ziel hinausschlägt und noch mehr Schaden in Anführungsstrichen anrichtet. Ja, das sind leider hier und da immer mal wieder so disziplinarische Themen, die er doch eigentlich mal langsam mit dem Alter auch in den Griff bekommen sollte. Und ja, von daher Fail der Woche wäre für mich das Benehmen von Karim Adeyemi. Wenn schon Sebastian Kehl nach Abpfiff schon am Mikrofon, bevor er mit dem Spieler selbst spricht, schon sagt, ja, der Junge wird eine Geldstrafe bekommen, ja, dann weiß man eigentlich schon Bescheid, dass da irgendwas nicht im Reinen ist.
Ja, da hake ich kurz ein, bevor du deinen zweiten Vorschlag machst, weil ich habe Karim Adeyemi ist auch mein Fail tatsächlich.
Ah, das habe ich ihn dir weggenommen. Das tut mir leid.
Nein, nö, alles gut. Du hast im Prinzip alles richtig genannt. Also für die, die es nicht gesehen haben, die Veranstaltung oder das, was er nach seiner Auswechslung da an Theater wieder gemacht hat. Und wir erinnern uns ja vor ein paar Wochen, wo er ja auch schon den Handschlag gegenüber Niko Kovac verweigert hat. Über das Thema Mystery Box müssen wir ja jetzt nicht auch nochmal reden. Aber weißt du, es sind halt immer so viele Kleinigkeiten. Und ich finde, du hast es auch schön gesagt mit dem Thema Alter. Der Mann ist jetzt 23 Jahre alt. Und es wird sehr häufig, auch in diesem Fußballerkontext, immer genau damit argumentiert, wo ich mir mal so denke, als ich 23 war, ja klar, ich stand nicht in der Öffentlichkeit so. Auch das ist eine Menge Druck. Auch damit muss man umgehen können. Und das ist nicht so einfach. Trotzdem, er ist keine 17, 18, 19 mehr und er ist auch Nationalspieler und da kannst du dich so nicht geben. Fehler machen wir alle, das ist vollkommen menschlich, aber nicht auf diese Art und Weise. So, und ja, vielleicht, ich habe ja mit Jonas Gerdes von RTL auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht ist es auch sein Umfeld. Loredana hat ja in ihrer Instagram-Story die Auswechslung ja auch nochmal kommentiert. Das hilft natürlich alles nicht, ne? Und trotzdem muss man doch irgendwann als 23-Jähriger, nochmal, er ist keine 17, 18 oder 19, er ist 23. Und da muss in dir doch irgendwann mal die Erkenntnis mal reifen, wann auch mal Schluss ist. So, und wenn ich dann dran denke, gibt ja Gerüchte auch in Spanien oder England, ich denke mir so, also möchte ich mir so ein Problem ins Haus holen? Menschlich und auch spielerisch muss man ja auch dazu sagen, er wurde ja auch ausgewechselt, weil er kein gutes Spiel gemacht hat. Ich finde, er ist spielerisch und das sehe ich ja jetzt.
Er ist nicht zu gut, um sich diese disziplinarischen Probleme da zu rechtfertigen, genau.
Und ich finde, er ist spielerisch so wie Xavi Simmons. Ich wusste von Anfang an, wenn er zu Tottenham kommt, wie gesagt, spielerisch. Diese Jungs, die haben was drauf. Weißt du, wenn alles super läuft, dann denkst du, oh mein Gott, was für ein krasser Spieler. Aber sobald es mal nicht läuft, siehst du sofort die Probleme bei diesen Spielern. Jetzt beispielsweise, um mal bei Xavi zu bleiben, jetzt am Wochenende Tottenham mit dieser vollkommen dummen roten Karte da. So, und Adeyemi ist da ähnlich ein Spieler, wenn es läuft, meine Güte, der spielt dich aus den Socken, das ist der Wahnsinn. Und wenn es dann aber mal wiederum nicht läuft, dann hast du immer diese disziplinarischen Themen. Und das Und sorry, der würde in der Premier League, wenn der jetzt wechseln würde, auch im Winter, ne, es gibt ja durchaus da Gerüchte, wenn er das mal, der würde, egal wo er hingeht, der würde gnadenlos untergehen.
Ja, wahrscheinlich ja. Also, und da, du hast es gerade gesagt, der Mann spielt ja auch irgendwo um seine Zukunft, seinen Vertrag. Also klar, Borussia Dortmund würde gerne mit ihm weitermachen, wahrscheinlich. Also wäre schön blöd, wenn sie mit einem deutschen Nationalspieler nicht verlängern wollen würden, aber du als Karim Adeyemi disqualifizierst dich leider selbst so ein bisschen einfach damit, ja, das Bestmögliche aus deiner Karriere auch rauszuholen, wenn du immer wieder solche Themen hast. Also ja, kann mich da nur voll und ganz anschließen, was du da sagst.
Du hast aber noch jemanden rausgefunden.
Ich habe noch
oder etwas. Herausgesucht. Ja,
Fail der Woche habe ich dann nochmal ein bisschen weitergefasst und könnte man auch fast übertragen auf Fail der Hinrunde. Aber auch am Wochenende haben sie wieder verloren. Und zwar würde ich da mal Richtung Premier League schauen und zwar den Namen Wolverhampton Wanderers reinwerfen. Also jetzt am Wochenende 0-2 verloren gegen den FC Brentford. Ja, und ich glaube, jeder, der mal auf die Tabelle der Premier League geschaut hat, wird sich mal die Augen gerieben haben, was da unten beim Tabellenletzten eigentlich los ist. Denn das sind die Wolverhampton Wanderers und ja, haben sage und schreibe nach 17 Spielen 2 Punkte auf dem Konto. Das muss man erstmal schaffen.
Ja,
ist... Und,
ja.
Ja, nee, und wenn man sich da mal anschaut, wo sie die Punkte geholt haben, also das eine ist Fabian Hützel aus Brighton, der wird sich schön ärgern, dass ihm das passiert ist. Und dann sind wir auch wieder bei Tottenham. Ich glaube, das dürfte der zweite Club sein,
Ja.
die nicht 3 Punkte geholt haben gegen Wolverhampton. Also das ist für mich ja Fail der Woche, Fail der Hinrunde, kann man, glaube ich, kombinieren.
Ja, ein trauriges Beispiel, wie Owner irgendwann das Interesse an einem Club verlieren können, weil wenn du dir mal anguckst, wie die in die Liga gekommen sind, auch natürlich geprägt von einer sehr starken portugiesischen Community, sage ich mal. Also alle portugiesisch oder guten portugiesischen Spieler, die jetzt nicht bei den absoluten Top-Teams dabei waren, haben vor allem da gespielt. Das hat sie ja auch ausgezeichnet und es war immer ekelhaft da zu spielen. Und jetzt in diesem Jahr frage ich mich, mein Gott, was ist aus denen geworden? Waren ja auch in den letzten Jahren mal in der Conference League, Europa League auch durchaus mal unterwegs. Also ich erinnere mich da immer an ekelhafte Spiele und das haben sie ja in dieser Saison ab und zu auch mal gezeigt. Und normalerweise hattest du ja in den letzten Jahren da immer die 3 Aufsteiger, die da auch relativ sang- und klanglos wieder runtergegangen sind. Und jetzt siehst du Leeds, die es okay machen, Sunderland, die es abartig gut machen. Ne? Und dann Wolverhampton, das ist ja, absurd.
Ja, und es ist zum einen, wie du sagst, die Ownership-Thematik. Du hast dann in dem gleichen Zuge natürlich auch schmerzhafte Abgänge im Sommer gehabt. Also gut, Fabio Silva kennen wir alle, ist zu Borussia Dortmund gegangen, Ryan Ait Nouri ist zu Man City gegangen. Ich glaube, am schmerzhaftesten sicherlich Mateusz Cunha zu United gegangen. Also das sind 3 Ausnahmespieler, die sie da vorne, oder Ait Nouri natürlich Linksverteidiger, aber 2 Offensivspieler, ein Verteidiger, die ja wirklich herausragend waren, die verlierst du und dann einfach so viel Unruhe im Umfeld, dann verlängerst du mit dem Coach Vitor Pereira, der übrigens auch krisenerprobt ist, fällt mir gerade auf, bei 1860 auch das eine oder andere nicht gemacht.
Ja.
Mit dem verlängerst du und 6 Wochen später entlässt du ihn wieder, hast jetzt einen neuen Coach, also ja, wo wir gerade 1860 sagen, da sieht man doch ein paar mehr Parallelen. Also vielleicht wird Wolverhampton das neue 1860 aus England. Also ja, irgendwie schade, diese Entwicklung, die sie da gemacht hatten. Weil sie, wie du sagst, eben diese portugiesische Talentschmiede auch waren und wirklich bekannt waren für den Job, für den guten Job, den sie da gemacht haben. Ja, irgendwie schade, wenn die wieder runtergehen würden.
Auf jeden Fall. Machen wir mal schnell noch den Ehrenmann der Woche. Da habe ich nämlich, hast du vorhin schon angesprochen, Luka Vucevic auch genommen aufgrund dieser Aktion. Insofern muss ich da nicht mehr Worte zu verlieren und verrat du gerne mal, wen du da hast.
Ja, ohne dass ich es wusste, habe ich tatsächlich auch den Namen Luka Vucevic. Also dann können wir uns die Hand reichen, was den Ehrenmann der Woche betrifft. Durch diese Aktion natürlich mit Rasmus Christensen, dass er da sofort irgendwie geschaltet hat, als erster innerhalb von einer Sekunde dahin gesprintet ist, ihm die Zunge aus dem Mund genommen hat, dass da wirklich nichts Schlimmeres passiert. Mit 18 Jahren ist er ja, glaube ich, nach wie vor Luka Vucevic.
Ja.
So reif zu sein, so weit zu sein, das ist schon wirklich hervorzuheben. Das ja wirklich, die Auszeichnung kriegt er wirklich verdient.
Auf jeden Fall. Kommen wir noch zu 2 kleinen Sachen in der Ist-noch-was-Kategorie. Die Zeit ist auch wieder fortgeschritten. Wahnsinn. Aber es gab unter der Woche die News, das DFB-Pokalfinale bleibt in Berlin. Auf jeden Fall bis 2030. Ich habe mich wieder sehr lustig gemacht über die Kommentarspalte, wenn Leute wieder schreiben, ausgerechnet dieses Stadion mit dieser komischen Rennbahn da. Nicht mit der Rennbahn, mit der Laufbahn, siehst du. Und die da sagen, ja, macht doch ein Rotationsprinzip mal da, mal da, mal da. Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, DFB-Pokalfinale, es gehört nach Berlin, Punkt, aus, Ende. Was würde denn aus dem schönen Song werden, wir fahren nach Berlin, so, wäre doch voll traurig, so, wenn es das nicht mehr geben würde. Und ein Pokalfinale gehört in die Hauptstadt, es ist überall so, es sei denn, es findet in Saudi-Arabien statt, aber so weit sind wir, glaube ich, nicht und da kommen wir hoffentlich auch nie hin. Deswegen aber finde ich eine schöne Nachricht, dass es jetzt offiziell verbrieft ist und alle Hater sollen bitte leise sein. Du bist doch sicherlich auch ein Fan vom Olympiastadion, oder enttäusch mich jetzt nicht?
Ich bin vor allem größter Fan vom DFB-Pokalfinale. Diese Stimmung da, hatte das Privileg, öfter auch beruflich da vor Ort zu sein. Dadurch, dass RB das ja schon das ein oder andere Mal dahin geschafft hat, war ich tatsächlich immer mit dabei. ich bin ein Riesenfan von diesem ganzen Drumherum, dieses besondere Gefühl in der Stadt, das ist schon, da würde Deutschland schon was verloren gehen, wenn das nicht mehr in Berlin wäre. Wobei du es auch gerade sagst, ganz spannend, Thema Saudi-Arabien und sowas. Ich bin mal gespannt, was so in Sachen Supercup-Entwicklung in den nächsten Jahren passiert, weil wenn sich vielleicht Deutschland, der DFB und die DFL trauen oder was probieren wollen, der Supercup hat nicht das Standing wie ein DFB-Pokalfinale. Wer weiß, vielleicht kommen sie da nochmal auf dumme Ideen und verlagern das so ein bisschen ins Ausland oder suchen da über dieses Spiel nochmal sich in andere Märkte reinzuschleichen. wollen wir mal schauen, ob wir da wirklich DFB und DFL wirklich so loben können oder ob da nicht in den nächsten Jahren nochmal beim Supercup was passiert. Aber da kann man sich auch sicher sein, da wäre der Aufschrei sicherlich auch riesengroß, wenn sie das anfassen würden. Also klar hat der Supercup nicht die Tradition in Deutschland, aber wer weiß, mal schauen.
Aber jetzt heißt er ja passiert. Auch Franz Beckenbauer Supercup. Deswegen
das, genau,
das macht das Ganze das jetzt speziell.
Genau, das würde tatsächlich, glaube ich, auch das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger machen, weil er jetzt eben diesen Namen trägt, aber ist alles noch nichts Verbrieftes, aber hier und da habe ich in die Richtung schon mal irgendwie was gehört, dass da Gedankenspiele sind, aber das ist natürlich alles noch nicht verbrieft und noch im ganz wahrscheinlich nur Gedankenspiele. Aber mal schauen, wie sich das alles noch entwickelt.
Auf jeden Fall, aber hoffen wir mal, dass sich in der Hinsicht da nichts weiterentwickelt. Insofern, Niklas, erstmal vielen Dank. Wir ziehen hier den Schlussstrich, aber nutzen trotzdem noch die paar Minuten einfach nochmal, glaube ich, so unsere persönlichen Erlebnisse, Gedanken, weil es ja die letzte offizielle Folge in diesem Jahr ist. Vielleicht kommt noch ein Special, aber da gucken wir einfach mal, da verspreche ich jetzt auch nichts, weil ihr, glaube ich, da draußen auch mal verstehen oder versteht, dass man auch irgendwann mal eine Pause braucht von allem. Insofern, ja, Niklas, wie blickst du persönlich, beruflich, fußballerisch auf dieses Jahr, welches sich ja jetzt dem Ende entgegen neigt, so zurück?
Ja, sehr turbulent, auf jeden Fall sehr aufregend. Was mir natürlich als erstes einfällt, ist da der HSV-Aufstieg, weil wir das hier in der Stadt natürlich hautnah irgendwie miterlebt haben und dieser Tag dann im Rathaus und drumherum auf den Straßen dann, als die Busparade um den Jungfernstieg, um die Alster ging, das war schon sehr speziell und das sage ich ohne HSV-Fan zu sein, obwohl ich in Hamburg lebe, in Hamburg groß geworden bin, aber das war trotzdem schon sehr speziell. Das ist auf jeden Fall was, was irgendwo am Ende des Jahres hängen bleibt, würde ich sagen. Gibt's, was wäre es bei dir?
Also natürlich als Tottenham-Fan schon der Europa-League-Sieg. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über einen Europa-League-Sieg freue. Aber, und dann auch noch auf die sicherlich hässlichste Art und Weise, wie man Fußball spielen kann, nachdem man jahrelang mit den schönsten Fußball in England gespielt hat, aber nichts gewonnen hat und jetzt dann in der Premier League noch 17. wirst und du denkst dir so, oh, schlimmer kann die Saison eigentlich nicht werden, aber du spielst dann im Jahr darauf sogar Champions League und nur dank dieses Europa League-Titels, wo du dich jetzt aber auch wieder fragst, na schade, sportlich nachhaltig ist das leider nicht geworden, so wie sich das viele gewünscht hätten, nach einer trotzdem ja eigentlich sehr beschissenen Saison. Man muss ja ehrlich sein, ne? Der Europa League-Titel hat natürlich geholfen, aber deswegen war es ja dann auch mit Ange Postecoglou dann vorbei, weil sie gesagt haben, aber die Premier League, also die wirklich absolut miese Premier League-Saison, die kann halt leider auch ein Europa League-Titel nicht aufwerten. Aber trotzdem natürlich absolut spezielles Gefühl. Bei Bayern bin ich ja mit Titeln immer gut versorgt. Das muss man ja fairerweise dazu sagen. Auch wenn ich mich immer, und das habe ich mich im letzten Jahr auch, mal wieder mehr über die deutsche Meisterschaft gefreut habe, weil man im Jahr zuvor natürlich gemerkt hat, es ist keine Selbstverständlichkeit.
Ja. Kann ich gut verstehen. Ja, ansonsten muss man auch sagen, wenn ich nochmal mein Jahr auch Revue passieren lasse, wahrscheinlich wäre es das nächste dann, dass St. Pauli dann überraschend den Klassenhalt geschafft hat. Dann auch mehr oder weniger überraschend sicher letztes Jahr. Also waren dann auch, glaube über weite Strecken der Rückrunde auch nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Also waren dann immer über dem Strich und haben es dann auch ja schon am 33. Spieltag in Frankfurt fix gemacht, dass die den Klassenhalt schaffen. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie eine Überraschung der Saison. Bisschen, wenn man das auf die Hinrunde projiziert, ist natürlich dann RB Leipzig ein bisschen enttäuschend gewesen, aber die haben sich jetzt in der Hinrunde der neuen Saison wieder gefangen und neu entwickelt, neu erfunden auch irgendwo. Also Ja, war wieder ein aufregendes Jahr. Und ich glaube, das nächste wird noch spannender, wenn man dann vorausschaut. 2026, Weltmeisterschaft. Das wird immer, sind immer die speziellsten Jahre. Ich finde Weltmeisterschaften immer noch mal ein bisschen über eine Europameisterschaft.
Ja, klar.
Das wird spannend.
Wird ja auch sehr groß und sehr viele Spiele, so viele wie noch nie. Insofern wird das ja nie uninteressant. Vielleicht zwei Gedanken auch noch dazu habe ich jetzt komplett vergessen. Natürlich der Thomas Müller-Abschied, der unfassbar emotional war, auch so, wie das im Hintergrund gelaufen ist. Wir erinnern uns, dass das ja alles nicht ganz so oder vor allem bei der Fanbase nicht so gut angekommen ist, vollkommen verständlicherweise. Aber umso schöner, dass es Ihnen in Vancouver sowohl sportlich als auch persönlich offensichtlich sehr gut geht. Und dann natürlich, dass dann, nachdem sich ja Thomas Müller schon als eine Vereinsikone verabschiedet hat, für mich als Tottenham-Fan, dann Heung-Min Son auch gegangen ist, wo man immerhin positiv sagen kann, er hat das erreicht, wo er jahrelang hingearbeitet hat, nämlich einen Titel zu holen. Und das, muss man auch dazu sagen, wo er ja sportlich eigentlich schon klar auf dem absteigenden Ast war. Also in der Saison war viel verletzt und man hat ihm das Alter einfach auch angemerkt. Also man muss sagen, in der Saison hatte er auch in der Europa League nicht mehr so den entscheidenden Input zum Titel. Aber er war Kapitän und dementsprechend auch vollkommen zu Recht, kann man vielleicht sagen, hatte endlich die Trophäe bekommen, die er schon seit Jahren verdient. Und so gesehen war das dann auch ein guter Abschied und dann unter dieser Karriere. Und man muss ja sagen, Son ist so gesehen vielleicht sogar noch mehr eine Spurs-Legende wie Harry Kane. Und das ist extrem krass, dass man das so sagen kann. Und sich dann so zu verabschieden, war dann vielleicht auch der absolut richtige Zeitpunkt. Ansonsten, ja, ich bin jetzt seit dem Sommer offiziell im Sportjournalismus angekommen.
Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Danke, danke. Und bisher macht es mir auch großen Spaß. Natürlich, der MSV spielt auch gut. Eine famose, eine viel zu gute Saison, kann man glaube ich, sagen. Ja, okay, kann man natürlich jetzt aufgrund der letzten Wochen, wo man immer auf Platz 1 oder 2 steht, jetzt ist man in Anführungszeichen überwintert, man auf Rang 3. Ist ja trotzdem, also, wenn du auch die Leute da siehst, mit denen sprichst, und du siehst eigentlich jede Woche immer die glänzenden Augen, weil die Leute es da gar nicht fassen können, wie der MSV spielt, wo sie jetzt gerade stehen. Ne? Als Aufsteiger insbesondere nach sehr beschissenen Jahren. Und dass da gefühlt die Mannschaft zusammenpasst. Na klar, auch ich habe ja vorhin angesprochen, Stürmer ist so ein großes Thema, wo sie auch noch mal gucken müssen in dieser Saison. Der einzige Mannschaftsteil für mich, der bisher noch nicht so gut funktioniert im Vergleich zu allen anderen. Aber trotzdem, du hast einen Trainer, der diesen Verein lebt, einen Vorstand, der absolut wirtschaftlich gut arbeitet, offensichtlich, bis hierhin zumindest, ne, mit Michael Preetz. Also von daher, ne, kannst du auch noch, ne, härter Zeit, aber zumindest beim MSV macht er gute Arbeit und das schlägt sich sportlich auch wieder. Bin sehr gespannt, wie es da jetzt in der Rückrunde wird.
Ja, oft ist es ja so, dass Aufsteiger so dieses Momentum mitnehmen können und dann das auch konservieren können für die nächste Saison, dann eine Liga höher. Also ich glaube schon, dass der MSV das auch durchziehen könnte und vielleicht ja auch, gibt ja den einen oder anderen Club, der den Durchmarsch geschafft hat. Vielleicht sehen wir dich dann nächstes Jahr mit dem MSV in der zweiten Liga.
Das
Würde mich freuen.
wäre witzig, wenn wir uns dann nächste Saison in der zweiten Liga irgendwo im Stadion sehen, ne?
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich
Ja,
dann.
ich wollte auch sagen, auch
Also.
der liebe Kollege Neles Heidemann, der hier ab und zu ist, der ja bei der Hertha viel umherstromert für die Morgenpost. Das wäre irre. Am Anfang haben wir noch so gesagt, oder meinte er zu mir, naja, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass dann wir uns in der dritten Liga treffen. Jetzt könntest natürlich umgekehrt. Ja,
Ja.
das wäre schon crazy. Aber machen alle noch ein bisschen
Erstmal, genau,
Piano.
Piano. Genau.
Und erstmal Winterpause vor allem. Nee, aber war ein spannendes Jahr auf jeden Fall.
Ja, ein aufregendes Jahr auf jeden Fall. Schließe ich mich an.
Insofern, Niklas, glaube ich, wir haben jetzt auch sehr lange über alles gesprochen, aber ihr habt ja jetzt auch eine Weile Zeit, den Podcast komplett durchzuhören. Und ich glaube, zum Jahresende kann man nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Auch so ein bisschen. Aber vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und
Mir auch.
Gebe dir gleich die letzten Worte, wünsche aber erstmal noch dir natürlich frohe Weihnachten, euch da draußen auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Und dann, ja, darfst du auch gerne. Das letzte Wort gehört dir.
Oh, das ist lieb. Kann ich mich eigentlich nur anschließen, dass man vielleicht jeder, der den Podcast jetzt auch hört, jetzt die Zeit nutzt, um ja ein bisschen zur Ruhe zu kommen, das Jahr zu resümieren, vor allem auf die Liebsten zu achten, auf die Gesundheit achten und ja, einfach gut reinrutschen ins nächste Jahr und ja, dass das nächste Jahr umso aufregender wird und umso schöner wird und ja, die Welt sich weiter vielleicht nochmal ein bisschen positiver entwickelt, aber ja, wir haben ja die schönste Nebensache der Welt mit dem Fußball, wo wir uns ein bisschen ablenken können mit, also
Auf jeden Fall, wir müssten mal bei Kollegen nachfragen, die im Politikressort unterwegs ist, ich glaube.
Ja,
dagegen sind wir gesegnet, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Von daher, danke dir nochmal, Niklas. Danke euch da draußen, dass ihr uns auch in diesem Jahr gehört und unterstützt habt. Macht das auch gerne im neuen Jahr. Folgt gerne Fußball, Film und mehr auf. Wobei, wir heißen jetzt Fußball, Football und mehr, weil das Film habe ich abgelegt, weil über Film mache ich fast gar nichts mehr. Football ist da jetzt aktuell. Also folgt uns gerne auf Instagram. Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt und empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Und damit war es das für dieses Jahr. Macht's gut und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Ciao!
Tschüss! It's coming.